Damit ja eigentlich ersten Jubiläumsfolge, könnte man fast sagen. Ich habe wieder mal den wunderbaren Hendrik an meiner Seite.
Ahoi, ihr Landratten.
Genau, wie man unschwer hören kann, geht es heute um Seefahrt bei uns.
Ja, ich bin so ein bisschen auf Kuder gewesen, ne? Und wollte davon berichten, was ich da so offener See erlebt habe. Nein, es geht natürlich nicht nur um Seefahrt, es geht auch heute um Videospiele. Um ein Videospiel.
Genau, heute geht es nämlich um das Indie-Spiel Dredge. Ich wollte ganz gerne aber vorher die Zeit nutzen, bevor wir wieder in die Tiefen des Themas einsteigen und uns verlieren in sinnlosem Gelaber, etwas in eigener Sache sagen, weil es ja tatsächlich mittlerweile ein paar Menschen gibt, die tatsächlich unsere Podcasts hören, was ich persönlich nicht nachvollziehen kann.
Also ich bin einer davon?
Genau, ich bin auch einer davon.
Zwei Leute.
Genau, zwei Leute. Aber wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns beispielsweise auf Spotify oder auf der Plattform, wo ihr uns auch immer hört. Man kann den Podcast nämlich auch auf Apple Podcasts hören. Auf YouTube gibt es ihn auch. Eine positive Bewertung da lasst, gerade wenn es um die Podcast-Plattform geht, würden wir uns darüber natürlich sehr freuen. So viel vielleicht dazu.
Außerdem spreche ich euch eine persönliche Nachricht auf eure Mailbox, wenn ihr das 45-Euro Patreon-Paket kauft.
Genau, weil momentan haben wir zumindest noch geplant, ohne Werbung auszukommen. Und Hendrik, das mit dem Patreon, das solltest du doch noch verheimlichen. Wir müssen die Leute doch erst emotional an uns binden.
Ach so, und dass sie dann was wegnehmen, so stückweise.
Genau, dass sie danach, wenn sie unseren Podcast nicht mehr hören können, dann quasi einen Verlust spüren auch.
Ja. Nee, und zur Werbung, das ist auch ein gutes Stichwort. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, weil ich bin nicht nur ein alter Seefahrer, ich bin auch ein Marketing-Genie. Und ich habe mir Folgendes überlegt, Jan, wir machen nicht Werbung, sondern wir machen bei unserem Podcast Anti-Werbung. Das heißt, wir nehmen uns ein Produkt, was wir besonders scheiße finden und erwähnen das dann und dann geben uns irgendwann, so steht es hier auf meinem Plan, Profit, geben uns irgendwann die Firmen dafür Geld, dass wir das eben nicht mehr erwähnen.
Hendrik, ich finde das fantastisch. Da würden mir tatsächlich jede Menge Produkte einfallen auf den ersten Blick. Oder
dieser Eistee schmeckt uns gar nicht.
Mein Lieblings-Eistee, ja.
Ja. Also ich finde es genial. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ich glaube, da gibt es noch ein paar mehr, die da mit Sicherheit in die Kerbe schlagen. Aber wahrscheinlich ist das alles illegal in Deutschland.
Das kann sein. Das kann gut sein. Also wahrscheinlich ist es illegal. Da muss ich immer daran denken, diese Ronald McDonald-Geschichte. Früher war es illegal in Deutschland, so direkt seinen Konkurrenten in die Nesseln zu ziehen. Deswegen hatten wir hier diese ganzen Werbung, glaube ich, nicht, wo Ronald McDonald bei Burger King einkauft.
Ja, genau, wobei es aber auch immer mal so zwischendrin Werbung gab, wo ich tatsächlich solche Sachen mal gesehen hatte. Ich kann mich noch an so Mobilfunkanbieter-Werbung erinnern. Im Fernsehen, das ist schon einige Jahre her mittlerweile. Ich weiß nicht genau, ob du weißt, was ich meine. Ich will den Namen jetzt nicht unbedingt erwähnen. Aber dass sie dann auch wirklich tatsächlich da andere Anbieter genannt haben und die tatsächlich schlecht gemacht haben, beziehungsweise halt einfach explizit rausgestellt haben, dass die eigenen Produkte besser sind oder die eigene Dienstleistung.
Heißt das, wir dürfen Ronald McDonald als Geisel nehmen in unserem Podcast?
Ja, bin ich mir nicht so sicher. Ich weiß halt auch nicht, wer die Person Ronald McDonald dann wirklich ist. Oder meinst du irgend so ein Maskottchen, was mal als arme Sau da in so einem McDonalds arbeiten muss?
Der muss dann hier bei mir im Keller, darf der nur Pommes essen.
Aber auch nur so die Labbrigen, die schon eine halbe Stunde da in dieser Aufwärmbox drin waren.
Wo gibt es die denn?
Oh Gott, nee. Ja, es ist wunderbar.
Ist eine gute Idee, würde ich sagen.
Vor diesen Ausschweifungen hatten wir ja schon ein bisschen erwähnt, dass es um Seefahrt geht. Hatten wir das Spiel auch schon genannt. Ich bin mir nicht sicher. Aber heute geht es um das wunderbare kleine Spielchen Dredge, was wir in der vergangenen Zeit ein bisschen gespielt haben. Das ist ein kleines Indie-Game, was vielleicht der eine oder andere nicht kennt. Ja, wobei,
derjenige,
es ist ein Indie-Game und es ist ein kleines Spiel, aber ich glaube, es ist gar nicht mal so unbekannt.
Nee, weil es relativ gute Werte bekommen hat und von so Leuten gespielt wird wie uns, die Ahnung haben.
Exakt.
Aber diejenigen Leute, die das nicht kennen, die werden sich erstmal fragen, was haben die gerade gesagt? Judge Dredge? Nein, Dredge, ich buchstabiere, D-R-E-D-G-E. Was ist das überhaupt, Jan? Jan, kannst du das übersetzen?
Ich kann das übersetzen. Ich wollte noch ganz kurz was anderes sagen. Vielleicht sollten wir uns neuen Untertitel für Patiently Gaming überlegen. Patiently Gaming, wir haben Ahnung.
Wir haben Ahnung. Und ich könnte auch, es ist mir gerade ins Hirn geflogen, so ein Bodybuilder-Podcast, Patiently Gaining.
Ja, aber das möchte ja keiner patiently machen. Deswegen, ja. Sind wir wieder bei Chris Redfield aus der letzten Folge.
Oh, Mensch, jetzt verspüre ich einen leichten Durst. Ich habe hier noch etwas ekelhaften Eistee.
Hast du dir noch extra angerührt eben, ne?
Ja, das ist jetzt auch mit Protein für Patiently Gaining.
Gibt's das wirklich mit Protein?
Das hält mich auch wach die ganze Nacht.
Oh Gott, ey. Aber was du auch richtig hart durchgamen kannst.
Was auch zum Thema passt, ne? Panik in den Augen. Naja.
Genau, Panik in den Augen und die Nacht durchmachen. Das ist auf jeden Fall auch ein Thema von Dredge, aber wir wollten ja erstmal kurz auf den Begriff eingehen.
Ja.
Das ist nämlich auch ein Wort, was nicht zwangsläufig so einleuchtend ist, wenn man sich damit nicht unbedingt auskennt. Das bedeutet nämlich so viel wie etwas ausbaggern oder, also es ist, glaube ich, gleichzeitig ein Nomen und ein Verb. Im Englischen bedeutet es dann auch quasi die Bezeichnung für diese Art von Ausgrabungsbagger, der eben Sachen vom Meeresgrund oder so fischt.
Genau, ja. Als ich den Titel das erste Mal gesehen hatte, im Zusammenspiel mit dem Bild oder mit den Bildern, die man dazu sehen konnte, hat mein Kopf zuerst gedacht an Bergen, was ja irgendwie dann auch ein Synonym vielleicht dafür ist.
Ja, genau, das kann gut sein, ja. Auf jeden Fall. Genau, und wie der Name schon sagt, ist man in Dredge dann mit dem Boot unterwegs und schaufelbaggert dann so Sachen vom Meeresgrund. Das ist aber auch nur ein kleiner Teil des Spiels, weil zunächst geht es erstmal darum, dass man mit seinem Bötchen unterwegs ist, ein Fischersmann spielt oder beziehungsweise im Endeffekt nur das Boot steuert, mit dem man dann auf See unterwegs ist. Und eben Fische fangen muss und diese zu Geld machen, um ja, sich eventuell andere Sachen leisten zu können, wie zum Beispiel Upgrades und Reparaturen für sein eigenes Schiff.
Genau, es entsteht also relativ schnell, das Ganze ist eingebunden in eine Story, die im Verlauf des Spiels immer wichtiger wird oder immer interessanter, wenn man denn sich dafür interessiert, aber man kann es auch eigentlich des Gameplay-Loops wegen spielen, denn man möchte ständig durch Fischfangen oder kleine Aufgaben, die man von NPCs bekommt, eben sein Schiff verbessern, um eben noch mehr Fische zu fangen und noch bessere Aufgaben zu bekommen.
Genau, bevor wir jetzt noch weiter da in die Gameplay-Details und so weiter einsteigen, würden wir vielleicht noch ganz gerne sagen, weil ich finde es auch immer ganz gut, das fällt immer so ein bisschen runter, habe ich das Gefühl, den Entwicklern auch so ein bisschen Credit zu zollen, gerade bei so kleinen Studios, die vielleicht noch nicht so viel gemacht haben, deswegen finde ich es immer ganz schön, auch darüber zu sprechen, wer denn dieses Spiel entwickelt hat, eventuell gepublished hat. Erschienen ist es nämlich letztes Jahr, 2023, am 30. März, also ist jetzt auch schon knapp über ein Jahr alt, wo ich auch echt sagen muss, es kam mir nicht so lange vor. Ich hatte das Gefühl, das ist irgendwie gerade erst erschienen.
Ja, das ist, weil du alt bist.
Ja, das ich wollte es nicht sagen, aber ja, leider ist es wahrscheinlich so. Entwickelt ist das Ganze von Black Salt Games, heißen die. Und das ist, soweit wir wissen, auch das einzige Spiel, was die gemacht haben. Ich war zumindest mal auf der Homepage und habe mich da so durchgeklickt. Und es ist, normalerweise hast du ja so ein Portfolio bei Spieleentwicklern oder bei Studios. Und da war tatsächlich nur Dredge. Und das sind tatsächlich auch nur 4 Leute.
Genau. Die ihr Studio in Neuseeland haben, was auch nicht so häufig vorkommt, glaube ich.
Genau, ne? Was auch nicht so häufig vorkommt. Genau, gepublished wurde es hier halt von Team 17, die unter anderem Worms gemacht haben und noch ein paar andere Sachen, aber jetzt auch nicht der bekannteste Publisher sind, würde ich mal sagen, oder?
Genau, also Team 17 ist ja zum einen jetzt fast mehr bekannt durch Publishing früher, du hast es eben schon gesagt, auch durch Entwicklung, was heißt früher?
Stimmt, ja,
früher
genau.
Früher ist auch falsch, die entwickeln, glaube ich, bis heute irgendwelche Sachen, auch nur kleinere Sachen, publishen aber auch kleine Sachen und lustigerweise die Sachen, die gepublished werden, sind, glaube ich, eher im Bewusstsein der Spieler heute. Ich nenne da nur jetzt mal Blasphemous, Moving Out.
Was war der Moving Out nochmal?
Das haben wir auch mal gespielt, das war dieses Indie-Koop-Spiel, wo man im Haus ein- und auszieht und immer so Sofas tragen muss.
Ich glaube, das hast du nicht mit mir gespielt, aber so. Ich weiß, was du meinst, ja.
Ja, genau. Eben solche Sachen. Bei mir sind die das erste Mal auf dem Radar wissentlich gewesen, als die Yooka-Laylee gepublished haben, das quasi, den quasi Nachfolger zu Banjo-Kazooie.
Mhm, genau. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber das ist, glaube ich, auch durch Kickstarter dann losgestartet worden, das Spiel und hat dann wahrscheinlich irgendwie noch Nachfolge.
Ich glaube, da sind auch viele, bei den Projekten sind immer viele Kickstarter-Sachen dabei gewesen. Als Entwickler, Jan, du bist ein alter PC-Hase, kennt man so Sachen von 1991, Alien Breed. Dein Amiga.
Ja, ich kenne das, 1991. Da war ich ein halbes Jahr alt, das kenne ich.
Da hast du dein Amiga-CD genommen und dann erstmal schön Alien Breed.
Ja, erstmal drauf gekotzt. Und wie man das so macht beim halben Jahr, ne?
Oh, jetzt ein Schluck Eistee.
Dann müsste ich auch kotzen. Zurück zu Dredge. Wie gesagt, es ist eben das einzige Spiel, was die gemacht haben. Die haben aber noch eine Erweiterung dazu gemacht, über die wir auch noch ein bisschen sprechen wollen. Die nennt sich nämlich The Pale Reach und fügt quasi ein neues Biom zu dem Spiel hinzu. Aber wie es aufgebaut ist, da gehen wir eh noch mal ein bisschen ins Detail. Das Ganze startet eben so ein bisschen, dass man als neuer Fischersmann in einer Stadt ankommt. Ich weiß nicht, ich glaube, sie heißt Little Marrow oder Greater Marrow. Also, es gibt beides, glaube ich.
Spiel, genau, das Spiel setzt sich zusammen aus, ich glaube, waren es jetzt mit dem DLC-Gebiet 5 Gebiete oder waren es schon vorher 5 Gebiete? Ich weiß nicht.
Vorher fünf, eins in der Mitte und vier, die sich darum ansiedeln quasi. Und der DLC fügt noch eins hinzu, also 6.
Das sind immer so Inselgruppen mit verschiedenen Biomen, du hast es eben schon gesagt. Und man startet in der Mitte der Karte in den sogenannten Marrows, was sich zusammensetzt aus der Hauptstadt sozusagen, Big Marrow und Little Marrow oder einfach
Ich glaube Greater Marrow.
Greater Marrow und Little Marrow, irgendwie so, ne?
Ja.
Little Marrow ist dann so eine Nebeninsel, wo dann auch noch mal ein paar Häuser und NPCs sind.
Genau, ja. Sowieso gibt es dann in den meisten Locations, die man so anfahren kann, die Städte und Häfen und so, da gibt es dann immer ein paar NPCs, mit denen man schnacken kann, die einem dann auch unterschiedliche Aufträge eventuell geben. Aber der Kernbestandteil des Spiels ist eben, dass man rausfährt, Fische fängt, diese zu Geld macht, dann sein Schiff weiter upgradet, bessere Fische fangen kann, bessere Angelrouten damit freischaltet und so weiter.
Mhm.
Und dann eben so, also so ist die grundlegende Progression des Spiels, würde ich zumindest mal sagen. So ist es ausgelegt. Wenn man das jetzt als so als Rollenspiel betrachtet, wo es Level gibt, ist das quasi das Aufleveln in diesem Spiel.
Genau,
davon losgelöst ist dann nochmal der andere Teil mit der Geschichte, dass man alles so ein bisschen variabel angehen kann, sage ich mal. Natürlich ist alles immer ein bisschen verknüpft, weil auch bestimmte Gegenstände oder Dinge, die man bekommen kann, dann hinter Quests eben verborgen sind. Aber grundsätzlich kannst du das eigentlich verhältnismäßig frei angehen, das Spiel. Es ist natürlich so ein bisschen abhängig davon, wie gut dein Schiff ist, weil es gibt eine ziemlich wichtige Kernmechanik, wenn wir so ein bisschen, wir können so ein bisschen, glaube ich, über alles reden, weil es greift halt so ein bisschen auch ineinander.
Mhm.
Es hat nämlich viel mit der Welt und der Gestaltung des Spiels grundsätzlich zu tun, weil wenn wir jetzt so sagen, man fährt da raus, fischt ein bisschen, verkauft das, könnte man meinen, ist ein richtig entspanntes Spiel. Aber es gibt noch ein Element, was das Ganze ein bisschen spannender macht. Die Welt ist nämlich stark angelehnt an ja, so die Werke von H.P. Lovecraft und anderen Autoren aus der Zeit,
genau,
die sich sehr mit kosmischem Horror auseinandergesetzt haben. Und so ist es nämlich dann auch, dass nachts rausfahren mit dem Boot nicht unbedingt zuträglich für die geistige Gesundheit unseres Fischers ist. Und der dann gegebenenfalls auch halluzinieren kann, wenn er zu lange draußen ist, dann größere Monster auftauchen, die das Schiff beschädigen oder komplett zerstören können. Eventuell taucht dann mal ein Fels vor einem auf, der eine Sekunde vorher da noch nicht war, weil das eine Halluzination ist. Dann fährt man eventuell dagegen, das Schiff wird beschädigt. Und
ja, das ist sehr cool gemacht, diese Sachen, die man dann sieht und die vielleicht da sind oder auch nicht, ne?
Genau, finde ich auch total cool.
Übrigens eine Sache, zweierlei Dinge. Es wurde, glaube ich, zu Anfangs, oder wird es auch immer noch, wenn das besprochen wird, beworben als sehr gemütliches Spiel. Das kann man zum Teil unterstreichen, aber da wird eben gerne mal der Fakt weggelassen, dass es dann doch eben, gerade wenn es nachts rausgeht oder man eben auf Gegner trifft, dann doch so ein bisschen ums Überleben geht und ums Management.
Ja, ich finde das tatsächlich ganz interessant, dass du das sagst, weil ich habe nämlich in meinen Notizen, die ich in guter Vorbereitung für diesen Podcast angefertigt habe, nämlich auch einen Bullet Point stehen, der ist Cozy Game oder Horror? Fragezeichen.
Ja, genau.
Was das ich ist ganz gut, lustig was... finde, weil das eigentlich das ganz gut schon beschreibt, weil es eben so diese beiden Elemente hat. Man kann vielleicht aber so ein bisschen dazu sagen, dass man sich fast aussuchen kann, was man spielen möchte, weil es nämlich die Option gibt, einfach in den Einstellungen zu sagen, ich hätte gerne quasi passive Monster, dass du dann einfach nachts nicht mehr angegriffen werden kannst und dir kann nichts mehr schaden von diesen übernatürlichen Dingen, die dann passieren nachts. Das heißt, du kannst auch nachts einfach rausfahren und das so spielen, wenn du möchtest. Was genau, ich persönlich ein total cooles Feature finde.
Das ist ein cooles Feature, von dem du mir dann irgendwann berichtet hast und dann dass ich das auch mal ausprobieren konnte, was mir auch sehr gut gefallen hat, aber warum, da kommen wir später zu. Mhm. Ich habe aber auch eine Sache zu Anfang missverstanden.
Ja.
Also man startet so ein bisschen in die Story rein, du bist der neue Fischersmann in der Region der Greater Marrows und du lernst den Bürgermeister kennen und der erzählt dann so, du bist jetzt der neue Fischersmann, der alte Fischersmann ist irgendwie nicht mehr da, hier, du musst, wenn du dich erinnerst, am Anfang auch kriegst du das alte Boot von dem vorherigen Fischersmann, du musst das abbezahlen durch, ja, durch deine Beute, die du dann machst. Und dann erzählt er dir auch relativ relativ deutlich, ey, aber mach alles, aber mach eins nicht, fahr nicht nachts raus. Was mich dazu bewegt hat, Jan, erstmal gar nicht nachts rauszufahren.
Ah, okay, interessant.
Und bis ich irgendwann, bis ich dann halt, gut, jetzt nicht irgendwann, aber relativ schnell dann gecheckt habe, nee, Moment, es ist noch ein Spielprinzip, auch nachts rauszufahren, alleine weil dann dort andere Fischsorten vorhanden sind oder eben diese Gegnerkonfrontation dazukommen. Aber ich habe wirklich die ersten Tage, habe ich immer schön genächtigt da im Heimathafen und bin dann immer tagsüber, wo die Musik dann auch noch gemütlicher ist, rausgefahren und habe da meinen Job erledigt.
Ja, zugegebenermaßen ist es ja auch so, dass das Schiff am Anfang auch nicht so viel hergibt, was die Reisegeschwindigkeit und Entfernung angeht. Das heißt, wenn du dann wirklich mal nachts rausfährst und weiter weg bist oder weiter weg bist und das dann plötzlich Nacht wird und du nicht zurückkommst, das auch tatsächlich mal gefährlich werden kann.
Genau.
Ja. Das Ding ist nämlich, es hat kein normales Zeitsystem, dass die Zeit voranschreitet, einfach so. Aber wenn du nämlich stillstehst mit dem Boot, passiert nichts, die Zeit vergeht nicht. Du kannst dann im Menü sein, alles machen, auf die Karte gucken und so weiter, im Fernglas rumgucken, was auch noch eine Funktion ist, womit man dann Fischspots ausspähen kann in größerer Entfernung.
Mhm.
Es ist aber so, dass die Zeit nur voranschreitet, wenn man fährt und genau, wenn man fischt.
Und wenn man fährt und wenn man fischt, genau, dann vergeht die Zeit. Und das, wir haben eben schon über das Upgraden gesprochen. Es wird natürlich nachher Teil des Upgradings, dass du natürlich schneller wirst und so noch vor Sonnenuntergang noch den einen oder anderen Ort erreichen kannst. Ne?
Das genau, ist so oder weniger Zeit beim Fischen verbrauchst.
Genau. Das ist
dann, glaube ich, immer so ein bisschen so ein vorgegebener Timer, wie schnell die Zeit dann verstreicht und mit einer besseren Angel oder besserer Fishing-Geschwindigkeit. Es gibt dann unterschiedliche Gegenstände, die das eventuell verbessern können. Brauchst du dann halt nicht so lange Zeit. Am Anfang schaffst du es hauptsächlich so einen Fishing-Spot pro Tag leer zu machen und nachher ist das halt dann easy going.
Ja, man, Man ist wirklich sehr, sehr langsam am Anfang. Ne? Ich weiß noch, was das für ein Hindernis war, wirklich alleine auf diese Nachbarinsel zu fahren. Oder auf eine der Nachbarsinseln.
Genau, ja, selbst zu der kleineren Stadt dann, die da noch mit ist, oder zu der Villa zu fahren, die auf der anderen Nebeninsel ist, ist dann schon ein Tagesmarsch, kann man sagen.
Genau, Tagesunterfangen.
Ja, Tagesunterfangen, genau.
Genau. Wir haben jetzt einen Aspekt des Spiels noch gar nicht beleuchtet, was auch dazu zählt, was aber sehr wichtig ist. Wir haben im Vorfeld schon mal drüber gesprochen. Es hat nämlich neben der Horrorgeschichte und neben dem gemütlichen Fischen gibt es noch einen Aspekt, der das Ganze so ein bisschen zusammenflickt und vielleicht auch eine gewisse Eile schafft, nämlich das Managementsystem von seinem Platz.
Genau, ja. Man hat nämlich einen vorgegebenen Lagerplatz in seinem Schiff. Der ist quasi aus ganz vielen Kästchen zusammengesetzt. Man kann sich so ein bisschen vorstellen, wenn man Resident Evil 4 gespielt hat, das Original wie der Koffer im vierten Teil. Und dementsprechend muss man eben seinen Platz verwalten, kann die Fische dann umsortieren, umdrehen, damit das dann alles irgendwie hinpasst. Man muss aber auch aufpassen, weil es gibt auf dem Boot dann in dem Lager festgeschriebene Plätze, die für bestimmte Gegenstände gedacht sind, die man da einbauen kann. So gibt es zum Beispiel ein paar Plätze, die dann vorgesehen sind für den Motor des Schiffes oder für die Angel oder für das Fischernetz, was man später noch dazu holen kann. Oder eben eine Lampe, die einem es ermöglicht, besser in der Nacht rumzufahren, damit man mehr bei Verstand bleibt und nicht dem Wahnsinn anheimfällt.
Ich musste da tatsächlich auch dann direkt an dich denken, als ich dieses Lagersystem kennengelernt habe, weil es ist kein unwichtiges System. Eigentlich spielt alles drumherum. Es gibt eben vor, wie viel Fisch du mitnehmen kannst, wie groß die Angeln sein können, also anders gesagt, wie gut die Angeln sein können, die du mitnimmst, wie schnell du bist, denn du hast auch Motorenplätze. Und ich musste da immer an dich denken, weil es halt doch ziemlich genau das Resident Evil 4 Kofferprinzip ist. Du hast es eben schon gesagt, mit dem kleinen Unterschied, der mich ein bisschen getriggert hat, Jan. Man kann da zwar die Fische und seine Angeln drehen, wie man lustig ist, allerdings nicht spiegeln.
Das stimmt. Zugegebenermaßen bei Resident Evil 4 ist es ja so, da sind, glaube ich, alle Gegenstände mehr oder weniger rechteckig.
Stimmt, da gibt es gar keine mit so ausbordernden Quadraten. Nee,
genau. Und hier gibt es halt welche, die auch so ein bisschen malformt sind, will ich mal sagen, die dann so da nochmal eine Auswuchtung haben an einer Stelle oder so.
Genau, wenn man dann die Grundschule erfolgreich absolviert hat oder B, hin und wieder mal Tetris gespielt hat, dann kann man das natürlich auch ein bisschen intelligent nutzen, indem man sozusagen, bleiben wir mal bei den Fischen, die ineinander hakt.
Ne? Genau, zum Beispiel,
Dass man so zwei Dreiecke quasi ineinander schiebt, dass sind Vierecke geben und so dann eben Platz sparen.
Genau, oder zwischendurch halt immer mal ein bisschen umsortiert. Das ist alles Teil des Spielprinzips. Und auch das, was so den Kern-Gameplay-Loop des Spiels ausmacht, dass man immer rausfährt, möglichst das sortiert, möglichst viele Fische wieder mit zurücknimmst und dann möglichst viel Geld bekommt. Das ist schon wichtiger Bestandteil. Und es gibt dann eben auch Quests von unterschiedlichen Leuten, denen du dann bestimmte Fische bringen musst. Es gibt eben auch seltenere Fische, die man fangen kann. Du hattest, glaube ich, schon erwähnt, dass man nachts auch andere Fische fangen kann. Das heißt, es kann sich sehr lohnen, nachts auch rauszufahren und andere seltene Fishing-Spots zu finden, um dann eben da wertvolle Fische oder Fische für bestimmte Quests zu fangen.
Genau, das ganze System des Fischfangs ist an sich sehr komplex, wenn man das für so ein Indie-Game mal sieht. Man muss dazu sagen, es ist jetzt keine Fisch. Es gibt ja auch so Angelsimulationen, die in realistischer Grafik dargestellt sind. Wir reden hier über ein sehr stilisiertes Spiel in der Grafik. Fast comicartig, eben durch den Hintergrund des Lovecraftschen Horrors immer so ein bisschen unheimlich auch sind.
Ja, ein bisschen unheimlich, ein bisschen weird, so wie sich die Charaktere verhalten und was sie so erzählen und so. Dass alle so ein bisschen suspekt sind auch. Das ist schon ganz cool gemacht.
Ja. Aber auch vom Aussehen her. Also, man kann das Ganze quasi als Third-Person-Boot spielen, aber ich habe meistens immer von oben das Ganze angeschaut, etwas weiter rausgezoomt.
Ja.
So ein bisschen isometrisch, wenn das richtige Wort dafür ist. So kann man sich das vorstellen. Was ich sagen wollte, der Fischfang ist in dem Sinne her komplex, dass man Fische sind in verschiedenen Gebieten, in verschiedenen Binomen, zu verschiedenen Tageszeiten und die sind sozusagen immer einer Ist es Gattung, weil würdest du das, wie würdest du das nennen? Die sind immer einer Sorte zugeordnet. Das sind Oceanic-Fische, das sind Fische, die sich nur im Küstenbereich aufhalten. Dann gibt es
Genau.
wiederum, ne, die sind so in so Gruppen unterteilt. Ich glaube, es gibt so 8 Gruppen.
Ja.
Und da wird dann eben auch wichtig, welche Art von Angel hast du, weil nicht alle angeln können jeden Fisch angeln.
Genau, das ist sogar sehr, sehr wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht, welche Ausrüstung man denn wirklich an seinem Schiff hat, damit man auch die bestimmten Fische, die man eben fangen möchte, auch fangen kann.
Da wird auch wieder die Platzgeschichte wichtig, weil wenn du nicht genug Angelplätze, und damit meine ich nicht die Plätze in der Welt, sondern auf deinem Boot die Angelplätze mit Angeln besetzt hast, musst du dich vielleicht entscheiden, welche Angel nehme ich mit, um eben die meisten Fischarten zu fangen oder die ich eben gerade brauche.
Genau, das kann sehr, sehr wichtig sein, vor allem auch dann später, wenn man viele Sachen zur Verfügung hat. Was vielleicht auch noch relativ wichtig ist, wie funktioniert denn das Fische fangen überhaupt? Weil ich finde auch, dass das Spiel das also ziemlich, ziemlich gut macht,
Ja,
halt
man braucht
dieses
den.
Gameplay einfach am Laufen zu halten, dass du nicht frustriert bist durch dieses System.
Man braucht den Sega Bass Fishing Controller für die Dreamcast. Den muss man anschließen über einen USB-Dongle und dann musst du halt gucken, dass du in der Gaming-Stube genug Platz hast, um eben den
Die
Köder
Rute
zu schwingen. Die
auszuwerfen.
Route, auszuwerfen, genau. Ja, man merkt, du bist vom Fach, ne? Du hast ja
Ich,
ständig
der
immer.
Angler, du kennst mich, Henrik.
Ständig irgendwie noch die Fischinnereien unterm Nagel. So kennt man dich. Apropos Fischinnereien, ich könnte noch einen Schluck von meinem leckeren Eistee nehmen.
Lass es dir schmecken. Das Angelsystem funktioniert nämlich folgendermaßen: Wenn man so einen Fishing-Spot gefunden hat, startet immer ein kleines Minigame. Die sind je nach Fischarten immer unterschiedlich. Man muss eigentlich nur, also das Simpelste ist, sage ich mal, man hat einen Kreis, der abgebildet ist, da läuft immer so ein Punkt durch und an der richtigen Stelle muss man drücken. Na,
Genau,
um den
das
Fisch
sind
zu
immer
fangen. Ja.
so Geschicklichkeits-Minigames, die
Genau.
oft sich ähneln, aber dann auch nicht immer ganz gleich sind. Manchmal sind es auch so Kreisformen, die in eine größere Kreisform übergehen und man muss im richtigen Moment drücken. Es geht also immer um Timing. Es hat so ein bisschen was Mario Party-mäßiges fast schon.
Genau, aber es ist nicht sehr komplex, aber es ist auch nicht zu simpel, um einen irgendwie abzuschrecken. Es hat, fördert einfach so diesen Gameplay-Loop, der in dem Spiel wirklich nahezu perfekt ist, finde ich. Also es hat mir
Genau.
wirklich sehr großen Spaß gemacht, da immer rauszufahren und dann so ein bisschen das Minigame zu machen. Es ist nicht besonders anspruchsvoll, aber es macht schon Spaß. Und wenn man halt nicht auf diesen passiven Modus spielt, können die Nächte auch recht bedrohlich sein. Und
Das
man muss dann
stimmt.
auch schon ein bisschen aufpassen mit seinem Timing. Das heißt, es bleibt auf jeden Fall spannend, kann man sagen.
Spannend bleibt es aber eben nicht nur durch die direkte Gefahr, die man dort hat, sondern ich bin ja, ich sage das Wort jetzt wieder, die Lichtstimmung, Jan, die sind hervorragend in diesem Spiel. Die Musik unterstreicht immer genau das, was auf dem Bildschirm
Ja, die
passiert,
Musik ist auch toll,
genau
ja.
passend. Also selbst in den, ich habe es eben schon erwähnt, tagsüber hast du ja so lustige Seemannsmusik, so ein bisschen könnte man fast glauben. Es hat dann auch manchmal bei der richtigen Sonneneinstrahlung ein bisschen was von Zelda Wind Waker.
Ja, so ein
Wenn man da
bisschen,
so.
der Stil könnte fast so ein bisschen daran erinnern. Ist aber nicht
Genau.
so richtiges Cell-Shading,
Nee,
ja.
genau. Es ist noch etwas anders, aber ich finde, selbst in diesen fröhlichen Melodien, ich bin jetzt kein Musikprofessor, aber selbst in diesen fröhlichen Melodien versteckt sich immer noch so ein Ton, wo man denkt, irgendwas stimmt hier nicht. Also, weißt
Ja,
du, was ich
genau.
meine?
Dieses Mysteriöse, so ein bisschen, man weiß nicht so richtig, was abgeht, was unter der Oberfläche lauern
Da
könnte.
kann jetzt jemand, der das studiert hat, könnte jetzt sagen, ja klar, da haben sie hier C-Dur einfach hier gedreht und so, ne? Das macht
Ja.
dann ein so mulmiges Gefühl.
Ja, damit kannst du mich jagen mit C-Dur.
Ja, das ist eine ganz schöne Prozedur.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
Nee, also was ich damit sagen will, diese Bedrohlichkeit, die schwingt immer mit. Und deswegen finde ich, ist es auch fast falsch. Du hast den Bullet Point auf deiner Liste stehen, das einfach als gemütliches Sofaspiel zu betiteln.
Genau, aber man kann es auch wirklich so spielen.
Ja, aber
das würde ich vielleicht an dieser Stelle, möchtest du da noch reingrätschen?
Hot Take. Erstmal will ich noch eingrätschen, wenn man denn jetzt Angst hat vor diesen Minispielchen, die dann kommen, man muss da ziemlich präzise drücken, kann man auch dort einstellen, dass man nicht die richtige Stelle treffen muss, dann ist das Ganze etwas vereinfacht.
Ach, guck mal, da habe ich zum Beispiel gar nicht drauf geachtet, dass das auch geht.
Weil heutzutage wird natürlich immer Acht gegeben, dass jeder so ein Spiel genießen kann. Und da gibt es eben zum einen, wie du sagtest, diesen Gemütlichkeitsmodus. Ich glaube, der heißt sogar so oder so ähnlich. Zum anderen aber auch, wenn man nicht die flinkeste Reaktionszeit hat, kann man sich das Angeln so ein bisschen vereinfachen und auch so das Spiel genießen.
Ja.
Weil es lohnt sich ja auch für die Story. Nee, aber
es lohnt sich auch allgemein einfach fürs Spiel, finde ich.
Ich habe einen Hot-Take, was diesen Gemütlichkeitsmodus angeht. Weil, und da stimmst du mir wahrscheinlich nicht zu, oder ich kann mir vorstellen, dass du es etwas anders siehst, mir sind die Konfrontationen irgendwann ein bisschen auf den Sack gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Man hat sich dann zu sehr geärgert, wenn man mal gegen so einen Stein gefahren ist. Dann kann dir auch noch die Fracht kaputt gehen von irgendwas, was du wirklich gerade brauchtest und so weiter. Und als du mir dann von diesem Gemütlichkeitsmodus erzählt hast, da ist für mich eine neue Welt aufgegangen, weil da habe ich dann tatsächlich wieder begeistert dazugeschlagen. Und ich finde, jetzt kommt der Hot-Take, selbst mit diesem Modus, ne, der eben Gegner eben nicht angreifen lässt, schafft es das Spiel trotzdem noch, bedrohliche Stimmung zu schaffen.
Genau, die Stimmung schafft es auf jeden Fall. Da würde ich dir vollkommen zustimmen. Ich fand das nicht ganz so schlimm. Ich weiß, was du meinst. Ich hatte auch den einen oder anderen Fall, wo ich dann plötzlich gegen einen Stein gefahren bin. Dann geht der große Teil des Motors kaputt und du...
Und dann kannst du nicht mehr schnell fahren.
Du krepelst dir einen ab. Ja.
Allgemein.
Oder auch wenn man das erste Upgrade oder man kriegt dann auch noch Fähigkeiten, nenne ich sie mal. Mhm. Und das erste ist ja dieser Turbo, den man bekommt. Und wenn man
fast nie eingesetzt.
Echt? Ich habe den immer eingesetzt. Wenn man den mal aussehen zu lange gedrückt hält,
aber
beschädigt der auch das Schiff.
Genau, weil zu lange ist da wirklich nicht lange. Das fand ich auch ein bisschen
seltsam. Es verlängert sich mit der Zeit. Ja, ich meine schon. Zumindest kam es mir so vor. Aber der bringt schon ordentlich was, wenn man den immer vernünftig einsetzt. Aber das wollte ich auch gar nicht sagen, weil der kann dann auch mal eine Stelle am Schiff beschädigen und dann geht dann plötzlich auch der Motor kaputt und dann bist du halt wieder lahmarschig unterwegs, das ist mir ein, zwei Mal passiert und das kann schon nervig sein. Mich hat es aber nicht ganz so sehr gestört wie dich. Ich habe bis zum Ende doch das angelassen und dann erst, als ich dann wirklich mein Buch da komplettieren wollte, mit den ganzen unterschiedlichen Fischarten habe ich das dann ausgestellt, weil ich dann wirklich viel von A nach B gefahren bin mit dem voll upgegradeten Schiff. Weil es gibt nämlich auch noch so ein Lexikon, ein Fischlexikon, wo man dann alles nachschlagen kann, wo dann auch drin steht, wo welcher Fisch ist, wenn man die einmal gesehen hat und dann auch alles sich raussuchen kann eigentlich.
Genau, das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt. Wie gesagt, es ist nicht immer mein für diese Sachen und wenn dann was kaputt geht, nicht nur der Motor, sondern auch Fracht kann kaputt gehen, da ist nicht immer mein Nervenkostüm so viel gemacht, wenn ich dann irgendwas lange nochmal holen muss und so weiter. Und
das glaube ich dir, ja.
Später kommt hier vielleicht noch zu ein bisschen negativer Kritik. Auch diese Gemütlichkeit war zwar da, aber ich fand das hin und wieder dann doch tatsächlich ein bisschen langatmig. Das ist, muss nicht immer schlecht sein. Aber manchmal habe ich gedacht, okay, ich bin jetzt nicht in der Stimmung, nochmal da zurückzutuckern und den nochmal zu holen da oder irgendwas.
Okay.
Ich würde es im Gesamten als gutes Spiel betiteln, als sehr gutes Spiel vielleicht sogar. Aber wenn man eben für so ruhige Sachen nicht ganz eingestellt ist, einen Abend oder so, dann kann das auch sein, dass einem das dann zu viel wird. Ist mir zum Beispiel passiert, aber da sind wir vielleicht auch ein bisschen anders
verkabelt. Das kann sein, vielleicht ist da einfach die Schwelle so ein bisschen unterschiedlich gesetzt bei uns. Ich hatte nämlich tatsächlich am Anfang schon dann irgendwie das Gefühl, dass es mir dann fast schon ein bisschen zu schnell ging, dass man irgendwie upgegradet ist und ich dann so ein bisschen das Achievement irgendwo vermisst habe, weil ich dann doch relativ schnell das Boot voll upgegradet hatte und dann alles möglich war einfach.
Ja, genau. Man muss aber sowieso sagen, wo wir gerade denn bei dem Punkt sind, ich fand tatsächlich durchweg das geht mir aber, das ist vielleicht eine interessante Beobachtung, das geht mir nämlich bei vielen Spielen so, mir ging trotzdem denn auch trotz der besseren Motoren, die man dann hat und sowas, gingen mir die Tage zu schnell rum. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Man möchte abends noch da und da hinfahren, weil es dann da diesen Tintenfisch beispielsweise gibt. Und dann ist schon wieder morgen, wenn du da angekommen bist. Und, aber ich habe das Problem, vielleicht, das wird dir wahrscheinlich gar nicht so aufgefallen sein, ich habe das auch, wenn ich eine beliebte Serie spiele, Harvest Moon. Ne? Dieser Farm, der Original Farm Simulator sozusagen aus Japan. Heute vielleicht eher Stardew Valley das Beispiel. Da ist mir bei jedem Harvest Moon Teil, ist mir der Tagesablauf zu schnell. Das ist natürlich Teil des Spielprinzips, das verstehe ich auch. Du musst dich um das kümmern, das machen, dies machen. Und dann hast du nicht viel Zeit. Das ist ein Spielprinzip, das verstehe ich. Aber manchmal wünsche ich mir, dass man einfach das noch mehr entschleunigt. Ich habe eben gesagt, es ist mir zu langatmig und jetzt möchte ich es entschleunigen. Wie soll ich das ausdrücken? Also manchmal wünscht man sich, man hätte mehr Zeit zwischendrin. So
für ich kann das verstehen irgendwie. Irgendwann bist du dann aber natürlich wieder bei diesem GTA-Konzept, dass du einfach die ganze Zeit alles machen kannst und es ist alles eigentlich egal. So.
Ja.
So wie bei jedem Open-World-Spiel. Weil so wie du es jetzt beschrieben hast, fällt sowas wie Persona ja eigentlich auch in diese Kerbe, wo du eigentlich nur 3 Sachen am Tag machen kannst oder so und dann ist der Tag wieder vorbei. Und da vergehen ja die Tage wirklich wie im Flug teilweise, je nachdem, was du dann machst.
Ja, bei Persona hat mich das, das hat mich früher, bevor ich die Serie gespielt habe, abgeschreckt, aber dann, als ich es gespielt habe, fand ich es dann gar nicht mehr schlimm. Also es ist eher so, weil du dich bei Persona halt direkt für eine Sache entscheidest und die andere quasi wegkreuzt, weißt du?
Ja, okay, ich verstehe. Aber ich sehe das immer so eher als inhärenten Teil des Spielprinzips. Ne? Es ist halt irgendwo eine bewusste Entscheidung und wenn du willst, kannst du es ja umgehen. Ich finde, es fügt sich eher so in diesen Loop ein, dass du halt rausfährst, was fischst und irgendwann musst du halt zurück. Dein Lager ist halt auch irgendwann voll.
Genau.
Und dann richtet sich das Spiel auch schon so ein bisschen danach, dass du halt das auch wirklich machst und nicht da ewig einfach auf hoher See rumgurkst und
nicht
wieder zurückfährst.
Ja. Jan, ich mache jetzt direkt die große Abrechnung. Zwei Sachen haben mir noch nicht gefallen.
Okay, ja, dann ich bin gespannt.
Wir haben eben schon erwähnt, es gibt einmal den Lagerraum, den du immer an Land angehen kannst mit den Kästchen. Dann gibt es den Frachtraum, den du hast. Und es gibt noch Fischernetze, die ein eigenes Gitternetz haben, wo du Fische eben unterbringen kannst.
Ja.
Fandest du die Fischernetze spaßig?
Nö, ich habe die eigentlich nur am Ende benutzt.
Wo man sie einsetzen musste.
Ja, wo man sie einsetzen musste und um dann die Fische zu kriegen, die man nur damit fangen kann. Sonst habe ich es eigentlich gar nicht benutzt. Aber man braucht es auch irgendwann nicht mehr. Man hat dann so viel Geld, spielt alles keine Rolle mehr dann.
Man muss nämlich dazu sagen, es gibt nicht nur das Angeln an sich. Es gibt auch, das fand ich wiederum ganz lustig, Krabbenkörbe, die man kaufen kann und auslegen kann.
Ja, das mochte ich auch gerne. Das fand ich cool.
Das mochte ich auch gerne als Falle. Je nachdem, wie gut dann dieser Krabbenkorb war, waren dann mehr oder schneller diese Körbe gefüllt. Das ist eine coole Sache gewesen. Man konnte dann den nächsten Tag oder so wieder hinfahren und gucken, was ist im Korb. Und dann gab es aber auch noch das eben von mir kritisierte Schleppnetz. Das ist einfach eine Vorrichtung, die nimmt einfach Angelplätze in deinem Boot weg und du fängst unterwegs irgendwas ein. Da hat sich mir so ein bisschen der Spaß nicht erschlossen.
Ja, es ist halt eigentlich dazu gedacht, dass du es halt passiv einfach immer mitbenutzt, ne? Während du was anderes machst.
Dann hätte man da nicht, also jetzt mal einen kleinen Tipp an die 4 Leute von Black Salt Games im Nachfolger, dann da bitte einen extra Spot für bereitstellen. Ach sowieso so, finde ich.
Du meinst, dass man dann das und noch was anderes einbauen kann?
Das ist ein Schleppnetz, feste Schleppnetzplätze.
Ja, okay. Es ist natürlich dann immer so ein bisschen Trade-off. Das ist ja, glaube ich, auch so gedacht. Tatsächlich ist ganz am Ende so, dass du bei der Erweiterung bei Pale Reach so ein super gutes Schleppnetz kriegst, was nur 4 Plätze einnimmt. Und dann kannst du das und noch zusätzlich was anderes richtig Gutes mit einbauen, was auch 4 Plätze braucht. So ein Kran oder sowas, womit du die ganz tiefen Fische fangen kannst. Und dann ist es eigentlich nicht mehr so wichtig, weil dann hast du das einfach immer.
Ja. Man hat doch sowieso nachher, ich glaube, so war es bei mir sogar, die Möglichkeit, durch die Angeln, die du kaufst, durch die etwas besseren, kannst du doch sowieso 2, 3 Angeln installieren, die dann auch passen, wo du alles mitfangen kannst.
Ja, das geht dann relativ easy, wenn man das wirklich abstimmt. Aber man muss dann schon gut upgegradet sein.
Ja, genau.
Ja.
Und das Letzte, ich war noch
nicht fertig. Erst du, mit deinen negativen Punkten.
Lass mich sprechen.
Ja.
Das ist eigentlich eher lustig. Also es hat mich manchmal abgefuckt, aber es ist schon auch wieder Teil des Spiels und es ist auch dann lustig, aber ich habe mich doch ein, zweimal aufgeregt. Es gibt nämlich gewisse Stellen, wo man durchfährt, ganz wenige, kommt nicht häufig vor. Die sind sehr eng und du musst das Schiff durch sehr enge Gänge manövrieren. Und dann fällt vielleicht auch nochmal so als World Event nochmal so ein Stein runter, den du dann ausweichen musst oder was weiß ich. Und ich finde, das Boot aus dem Stehen losfahren zu lassen. Ich bin auch ständig gegen irgendwelche Häfen gefahren und so. Also ich weiß nicht. Weißt du, was ich meine?
Geht so, ehrlich gesagt. Vielleicht bist du auch einfach nur sehr dumm.
Das kann sein, ja. Ja gut, ich parke auch nicht richtig gut seitwärts ein. Vielleicht hat das auch damit zu tun. So ein bisschen das,
Ja,
so ein
ich mag
bisschen
sehr
das.
gut seitwärts ein, zum
Ja,
Beispiel.
vielleicht ist das so. Aber ich habe mir mal so gedacht, wenn ich den Stick denn. Ich habe es auch auf der Xbox gespielt. Vielleicht ist es nicht dafür
Das
gemacht
mag sein.
worden.
Ich habe es auf der PlayStation gespielt, ja.
Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass das ein Xbox-Problem ist, aber wenn man das Schiff ganz langsam manövrieren sollte oder kurz zurücksetzen oder sowas, ich bin dann immer irgendwo gegengefahren.
Ja, ab und zu passiert das auf jeden Fall, da keine Frage. Aber das ist ja auch vorgesehen, ne? Das ist ja Teil des Spielkonzeptes. So wie das bei Dark Souls das Sterben ist, dann das passiert hier einfach mal. Weißt
Ja.
du? Ich würde es jetzt nicht so als negativen Punkt dem Spiel ankreiden, weil es ist halt einfach gewollter Teil des Konzeptes, ne? Es gibt eine Reparaturfunktion, dein Schiff wird halt manchmal beschädigt. Genauso kann es halt sein, dass so ein Monster mal ankommt und dich andotzt und dann ist halt ein Teil kaputt und du musst den reparieren lassen. So funktioniert es dann im Endeffekt halt. Aber ich wollte eben noch mal ganz kurz,
Das möchte ich nicht einsehen.
glaube ich dir, ich wollte ganz kurz noch mal auf diesen Cozy-Modus eingehen. Bevor du deine Hass-Tirade, will ich es jetzt nicht nennen, aber
Die ist
deine
eigentlich auch schon fertig jetzt.
negativen Argumente hier vom Stapel gelassen hast.
Ja.
Und zwar ist es so, dass ich mir das Spiel geholt habe und das total cool fand. Und meine Frau fand das so interessant, die wollte das dann auch unbedingt spielen. Und tatsächlich hat sie das dann die ganze Zeit, nachdem ich ihr das Spiel so kurz gezeigt habe, die ganze Zeit in diesem passiven Cozy-Modus gespielt und auch komplett durch. Und auch in relativ kurzer Zeit und hatte da schon richtig Bock drauf. Und ich glaube, sie hätte es nicht gespielt, wenn es diesen passiven Modus nicht gegeben hätte.
Ja, das kann ich wirklich durchaus nachvollziehen. Also da bin ich bei deiner Frau.
Ja, genau. Deswegen finde ich es auf jeden Fall toll, dass es diesen Modus gibt und dass man das dann auch so entspannt spielen kann, weil, keine Ahnung, man muss nicht jedem Spieler irgendwas aufzwingen, irgendwie dann so ein Konzept, sondern es ist halt auch schön, wenn das andere Leute genießen können, die da eventuell keine Lust drauf haben.
Genau.
Und
Ja, das ist ja.
das ist sowieso so was, wo ich finde, das macht das Spiel ja, das hast du ja eigentlich auch gesagt. Das Spiel nicht zwangsläufig schlechter, vielleicht sogar noch besser, weil es schafft ja trotzdem, diese Atmosphäre so
Genau.
aufzubauen. Durch Charaktere, Musik, allgemeine Lichtstimmung und die Atmosphäre, wie alles aussieht.
Ne, die
Das,
Geschichte bleibt ja gleich und
genau, die Geschichte bleibt gleich, ja. Und das Spielprinzip ja im Grunde auch. Nur die
Was mich jetzt
Gefahren werden ein
interessiert,
bisschen weniger.
Jan,
Ja.
wie bist du überhaupt auf das Spiel aufmerksam geworden und wann?
Das weiß ich nicht. Das muss zu Release letztes Jahr irgendwie schon gewesen sein, glaube ich.
Ja, hab ich dir das wieder erzählt, weil ich gebe dir immer die geilen Tipps.
Nee, das glaube ich nicht.
Weißt du, ich
Aber
sage
ich
immer so,
weiß, dass
ey.
wir in einer der nächsten Folgen noch über ein Spiel reden werden, was mir so gut gefällt, wo du mir wahrscheinlich noch mein Leben lang vorhältst, dass du mir das gezeigt hast.
Das stimmt auch. Ich habe da jahrelang darauf hingewiesen.
Ja, aber dazu kommen wir dann.
Genau, aber hier war es, hier habe ich, glaube ich, ich glaube, es ist genau der gleiche Fall. Weil ich hatte davon nichts gehört, es ist auch noch nicht rausgekommen. Und zwar hatten so ein paar Internetpersönlichkeiten, hatten das Spiel natürlich schon vorher. Ich weiß nicht, ob es Marketing war oder ob es da irgendwie Keys gab für irgendwelche Tester vorher.
Ja, es ist
Und
Marketing meistens werden ja so Keys auch an Streamer gegeben, weil das ist ja, haben wir uns auch in irgendeiner Folge schon mal drüber unterhalten. Ich glaube, bei Cyberpunk war es diese Werbegeschenke und so. Ist ja im Grunde
ach.
nichts anderes. Du schenkst den Leuten die Keys, dann spielen die es vielleicht, aber es ist ja die günstigste Werbung, die du machen kannst.
Bei Dredge hat jeder Twitch-Streamer einen Lachs bekommen.
Ein Boot.
Ein Boot. Nein, natürlich nicht. Aber ich habe das tatsächlich bei einem Streamer, ich sage so ungern Streamer, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, aber glaubt mir einfach, es ist kein unangenehmer Streamer. Es ist ein alter Mann gewesen, den ich den ich mir gerne mal angucke im Internet. Ich gucke mir gerne alte Männer im Internet an. Ist das noch normal? Ich
weiß Solange du es nicht auf den falschen Seiten machst, ist das noch normal, glaube ich.
Gut. Auf jeden Fall hat er dieses Spiel gespielt, noch bevor es rauskam. Und ich habe da tatsächlich, der hat das eine Stunde gespielt, ich habe da eine halbe Stunde von reingeguckt und ich war sofort, und der hat auch nur, das ist wieder lustig, er war auch nur am Tag unterwegs und hat nur dieses, ne, es war so gemütlich und er hat dann mal was upgradet und sowas und ich habe gesagt, ja Alter, das muss ich haben. Und ich habe es mir dann tatsächlich, ich glaube, ich habe es mir habe ich es vorbestellt oder direkt am Release gekauft, ich weiß es nicht, aber das war für mich, ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, so ein Day-One-Spiel tatsächlich.
Okay, interessant, ja.
Ja, und dann habe ich da, glaube ich, ich glaube, ich habe dir davon erzählt, und du hast dann so gesagt, ja, Henrik, ich spiele jetzt aber hier Dark Souls weiter, ich kann dir nicht zuhören.
Deine Dark Souls vor allem letztes Jahr.
Dark Souls 2, Conundrum of the Dark Palace.
Ja, genau, das war's. Ja.
Ich kann dir nicht zuhören da mit deinen Simulationen. Wie sieht das überhaupt aus? Ja, voll die Comic-Grafik.
Ja, so wie ich halt drauf bin, ne? Du kennst ja. mich ja. Nee, ich glaube, ich bin tatsächlich meinen einfach Kaffee da. Gespuckt. Ich glaube, ich bin tatsächlich dadurch aufmerksam gekommen, dass das viel besprochen wurde, so in den Spielemedien zusammen mit Dave the Diver, was ungefähr zur gleichen Zeit erschienen ist.
Und das ist auch interessant.
Und da gibt es ja sogar so ein,
Cross-DLC.
Cross-DLC, genau, das ist der Begriff, der mir nicht eingefallen ist.
Kommt ja auch nicht so häufig vor. Cross-DLC habe ich, glaube ich, auch. Ich glaube, ich habe es erfunden, das Wort. Es gibt nämlich für Dave the Diver ein Spiel, was ähnlichen Anstrich hat. Du kannst da vielleicht nochmal gleich näher drauf angehen, weil du es gespielt hast. Gibt es ein DLC, der Dredge thematisiert ist, und in Dredge gibt es einen kleinen Dave the Diver DLC.
Ja, ich hatte das zumindest mal angefangen zu spielen, Dave the Diver. Vielleicht reden wir da auch in der zukünftigen Folge nochmal drüber, deswegen will ich eigentlich nicht zu viele Worte.
Man fängt Fisch, oder?
Man ist so ein leicht korpulenter Herr, sag ich mal, der
nachts
Dave the Diver, der nachts tauchen muss, um Fische zu fangen, und die liefert er dann an Sushi-Restaurant, und da arbeitet er dann auch nachts, und da musst du dann kellnern, quasi. Ja, das ist eigentlich so der Kern des Spiels. Du hast quasi auch so einen Tag- und Nachtrhythmus. Am Tag fängst du da auch Fische und nachts arbeitest du im Restaurant und verdienst dann damit Geld.
Das habe ich noch nie gespielt, kommt aber auch ja sehr gut an bei den Leuten, ne, was ich so mitbekomme.
Genau, ist aber vom Spielprinzip, also vom Thema her ähnlich, vom Spielprinzip aber was komplett anderes. Also ist wirklich ganz anders, auch vom Stil und so. Dave the Diver hat ja eher einen Pixel-Stil und Dredge ist dann ja eher da schon ein bisschen eigenständiger stilistisch, würde ich sagen.
Ja, es ist so eine etwas Dredge, wir haben es eben schon mal versucht zu beschreiben, vielleicht kann man sich es besser vorstellen, wenn man sagt, so eine düstere Comicbook-Art.
Ja, das trifft es ganz gut. Die Charaktere sehen auch so ein bisschen so aus, als wären die so ausgeschnittene Stücke Papier, hätte ich jetzt fast gesagt, genau, so ein bisschen in der Richtung. Ja. Ein
bisschen getuscht auch irgendwie oder
ja,
so.
Ja, genau.
Ne?
Ja.
Also das ist schon, also das fand ich auch übrigens sehr, sehr hochwertig. Also das muss man mal sagen. Es gibt ja oft Spiele, die in so einer cleanen Comic-Grafik kommen und da denkst du, ja, das ist jetzt hier ein Free-to-Play-Spiel im Apple Store. Das ist hier nicht der Fall. Das sind wirklich sehr gut ausgearbeitete Charakterdesigns und sehr hochwertige Zeichnungen.
Ja, stilistisch ist das schon ziemlich on point. Und das kann man vielleicht nicht nur darüber sagen, sondern es gibt ja auch sehr, sehr viele unterschiedliche Fischarten. Ne?
Und oh ja, das ist ja auch noch ein.
Auch alle echt cool aussehen. Und dann gibt es ja noch mal von diesen Fischarten Mutationen, die du fangen kannst, weil durch das, was in der Welt passiert, diese kosmischen Horror-Einschlag, die Fische langsam mutieren, und dann kannst du noch von dem Lachs drei unterschiedliche mutierte Viecher fangen, die dann plötzlich 17 Augen haben oder so, oder Stacheln oder was weiß ich, und die sehen alle auch echt cool aus.
Das also ist ein Lachs mit
nice gemacht.
So ein Lachs mit zwei Armen statt der üblichen Null.
Auch so richtig muskulös dann so.
Ja, so ein Pumperlachs. Ja. Das ist zum einen gut. Sowieso dieses, das hattest du mal kurz anerwähnt, das Katalogisieren der Fische. Es gibt nämlich so eine Art Pokédex, würde ich es nennen, so ein Fischdex.
Mhm, genau.
Wo du alle Dinge eben sammelst. Da steht dann auch immer ein kleiner Text dazu. Das ist ziemlich cool. Wenn du den Fisch verkaufst, bringen diese abnormalen Versionen der Fische natürlich ein bisschen mehr Geld. Es gibt aber auch Fische, die du fängst, haben auch immer eine wahrscheinlich zufällig generierte Größe, also eine Länge.
Denke ich auch.
Und es gibt dann aber auch immer, wenn du eine besonders große Spezies fängst, dann wird das auch immer deutlich angezeigt. Es wird dann musikalisch untermalt. Du hast jetzt hier so ein Prachtexemplar.
Ja, und manchmal hast du ja noch so goldenes oder gelbes Symbol dann dabei, wo du noch so einen Trophy-Fisch fangen kannst, der dann besonders viel wert ist. Ja.
Genau, genau. Also das steckt da noch alles drin. Eine Mechanik, die man noch immer hat, du findest, das hat dann viel mit der Story zu tun, du findest immer so Botschaften in so kleinen Post, wie nennt man die Dinger? Flaschenpost kann man aufsammeln. Dort sind immer so kleine Geschichten drin, wo man sich dann auch schon die Story als größeres Ganzes zusammenschustern kann. Aber, und das ist auch eine Mechanik, was das Aufleveln angeht, du kriegst von Charakteren oder kannst auch finden Bücher.
Ah, und, stimmt, genau. Ja, das ist auch echt ein cooles Feature.
Weil du liest diese Bücher, indem du sie nicht wirklich lesen musst, jetzt faktisch du als Spieler, sondern du fährst quasi rum und genauso wie die Zeit vergeht, wenn du rumfährst, liest du eben auch fortschreitend das Buch und kriegst dadurch dann irgendwelche Boni.
Genau, das ist eigentlich ein total tolles Konzept, weil es halt darauf aufbaut, dass du halt beim Angeln halt in der Wartezeit ein Buch liest einfach oder beziehungsweise dein Charakter und dadurch halt seine Fähigkeiten so ein bisschen weiterentwickelt. Das ist echt cool. Ja. Und kriegst dann halt auch durch Nebenquests, auch durch so ein bisschen versteckte Sachen, kannst du dann auch Bücher noch geschenkt bekommen, die dir dann bessere Skills bringen und so oder zum Beispiel höhere Chance, mutierte Fische zu fangen oder dein Schiff ein bisschen schneller machen.
Genau, also alles Mögliche. Ja. Was ich jetzt, das gibt es glaube ich häufiger, ich habe es zumindest häufiger gelesen, dass man die Chance erhöht durch gewisse Bücher, dass eben so ein Fischplatz nicht so schnell leer gefischt ist, dass du also da häufiger die Chance hast, da mit der Angel reinzugreifen ins Wasser.
Ja, das ist vor allem ziemlich cool bei größeren Fischen, die meist einzeln sind, so bei Haien oder ähnlichem, wo du dann echt die Chance hast, dass sich das dreimal replenisht oder so einfach. Und du dann echt da das gut leerfischen kannst, ja. Das ist sweet. Ja, da gibt's eben.
Sweet, dude.
Sweet. Da gibt's eben viele, viele unterschiedliche Sachen, genau. Und dann gibt's halt zusätzlich zu dem Angeln noch das sogenannte Dredgen mit diesem Bagger, wo man dann eben auch Schätze und andere Gegenstände ausgraben kann. Schätze, die man für Geld verkaufen kann, eventuell andere Gegenstände, die Quest-Items sind und.
Oder Rohstoffe, die zum.
Genau.
Rohstoffe Erweitern auch. Des Schiffes.
Genau, Holz, Metall, Stoff und so, ja, exakt. Genau. Meist bei Wracks oder ähnlichem. Also das ist auch schon das so aufgebaut, dass du an den Landmarks schon erkennen kannst, wo es ungefähr Sachen geben könnte oder so. Das ist schon ganz schön gemacht. Du hast eben auch dieses Fernglas, womit du dann an den Horizont gucken kannst und dann zeigt er dir auch die Fishing-Spots an, die da sind. Und dann kannst du gucken, lohnt es sich auch wirklich, den Weg auf mich zu nehmen? Ist da hinten überhaupt was?
Genau, man muss vielleicht nochmal dazu sagen, man haut nicht einfach die Route ins Wasser auf gut Glück, außer eben bei dem Fangnetz, was ich nicht so toll finde, sondern man sieht schon auf der Wasseroberfläche immer, wo Fishing-Spots sind. Kann sogar schon an der Form erkennen, wenn man dann etwas näher dran ist, um was es sich da wohl handeln mag.
Ja, genau, weil unter der Wasseroberfläche dann immer so ein bisschen Gegenstände oder
Lebewesen
dann sind, je nachdem.
Das ist so schön, ne? Es gibt ja nicht nur, jetzt kommt wieder die positive Seite, von Hendrik. Es gibt ja nicht nur diese ekelhaften Monster, die einem manchmal nachts das Leben schwer machen wollen, die auch cool inszeniert sind. Ich denke nur an dieses Schiff, das so aussieht wie ein Schiff, aber dann ist es so ein Lampenfisch. Ne? Sowas
ja, kommt das ist cool.
Das
ja.
ist ziemlich cool. Es gibt aber auch am Tage schöne Äquivalente dazu. Nämlich, dass man einfach Delfine neben dir hochspringen. Die haben dann keine, jetzt spieltechnisch betrachtet, haben die keine Abfrage. Also du kannst sie nicht rammen oder so. Die spielen einfach nur zur Atmosphäre bei. Oder das Geilste war ja wirklich, als ich das erste Mal bei Regen über den großen Teich geschippert bin und dann kommt dieser große Wal erst unter dir hoch und dann springt der da und macht diese typischen Walgeräusche. Ja. Das sind ja Momente, ne? Das ist ja für mich gemacht.
Ja, das ist echt cool. Ich dachte tatsächlich erst, dass man die fotografieren muss, weil du kriegst ja dieses Foto-Kit dann noch von der Fotografin, beziehungsweise kannst es dir besorgen. Und die sagt dann, glaube ich, auch noch irgendwas zu den anderen Fischen, zu Walen und Delfinen und so. Und dann dachte ich erst, man muss das für sie machen. Aber nee, man kann es einfach nur machen, die fotografieren, wenn man möchte. Aber es ist kein Spielkonzept oder so oder keine Nebenquest.
Ja. Das ist immer interessant. Ich hoffe, mir fällt jetzt noch im Gespräch ein Beispiel ein. Aber so Sachen, die man machen kann, die aber nicht in der Spielwelt gefordert sind. Weißt du, was ich meine? Also genau wie das. Sowas finde ich immer cool.
Ja, genau, die dir auch keine Belohnung geben. Es genau. ist halt so der Äquivalent von so einem Fotomodus, was jedes zweite Spiel hat mittlerweile, ne? Muss man halt auch einfach sagen. Aber es ist eine ganz nette Dreingabe irgendwie einfach. Ja. Auf jeden Fall.
Und das, also das sind wirklich die Momente, da stimmt dann die Musik oder wenn dann auch entsprechendes Wetter ist, halt auch mal keine Musik. Und dann springt so ein Wal da hoch oder man sieht irgendwas Cooles. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Selbst in dieser simpler gestalteten Grafik, aber gerade das macht es dann irgendwie aus.
Ja, es ist einfach eine sehr schöne Atmosphäre, muss man einfach sagen. Ja. Ja.
Mhm. Und auch jetzt kommt der positive Part, ja, du merkst es.
Ja, ist schön, dass wir den negativen schon vorher
haben. Wenn da mal, so bin ich, so machen wir das. Wenn da mal Nebel ist, Jan, dann ist da auch richtig Nebel. Weißt du, was ich meine?
Ja, das stimmt, dann kannst du wirklich nicht weit gucken. Dann brauchst du schon eine sehr gute Lampe.
Ja. Ich weiß noch, ich habe vor kurzem erst, weil ich habe das erst vor kurzem nochmal so final gespielt und ich habe eine Trophäe, heißt es ja bei Xbox, ich habe ein Achievement bekommen, dass ich irgendwie eine Strahlkraft von 3000 Blumen hatte auf dem Boot.
Ah, ja. Ja, ja, das ist schön. Hattest du auch die Leuchtturmleuchte?
Nee, wahrscheinlich nicht. Ich habe einfach...
Beim Vulkan gibt es nämlich so eine Quest, wo du diese Steintafeln sammeln kannst, womit du in den alten Leuchtturm da reinkommst,
oben
rechts.
Das habe ich bekommen.
Ja, da kannst du dann die Leuchte vom Leuchtturm holen. Die hat, glaube ich, allein schon 3500 oder so.
Ah, okay, krass. Nee, ja. Man muss auch dazu sagen, ich habe jetzt nicht alles gemacht, um so transparent zu sein, auch wenn wir gleich nochmal über The Pale Reach sprechen wollen. Da musst du dann eher das Steuerrad übernehmen. Und
Das ist jetzt auch übrigens, nicht so viel eigentlich.
Das ist halt Eis, ne?
Ist halt Eis, genau. Also ich kann vielleicht ganz kurz sagen, ich habe das Spiel komplett auf 100% gespielt, inklusive allen Trophäen, die man auf der PlayStation kriegen kann, was mir auch echt großen Spaß gemacht hat. auch die ganzen Fische einfangen und so. Das
Hast
war
du
schon
alle Fische gefangen?
Ich habe wirklich alle gefangen, ja.
Auch alle Aale?
Auch alle Aale.
Alle Aale. Alle Arten Aale.
Die gehören ja dazu, ne?
Alle Aalarten.
Alle Arten von Aal.
Und da gibt es ja allerhand, ne? Allerhand Aalarten.
Allerhand Aale. Exakt. Vielleicht reden wir noch ganz kurz über die Story an sich und über die unterschiedlichen Biome, warum man überhaupt dahin fährt und was da so passiert. Es gibt nämlich ein...
Ganz kurz.
Ja.
Ein Grätscher. Eine Blutgrätsche.
Bitte nicht.
was noch zur Stimmung beiträgt, man hat eben dadurch, dass das Boot am Anfang so langsam ist, das Gefühl, dass die Welt ziemlich groß ist. Die ist auch relativ großflächig, aber das wird dann nachher eher Nebensache, weil du halt so schnell bist, dass du dann schon ein bisschen Gebiet hinter dir lassen kannst, ein bisschen Wasser wegdrückst, sagen wir Bootsleute.
Ich war heute mit dem Gym Wasser wegdrücken.
Und was besonders krass ist, und das finde ich auch wieder, das ist einfach nur so ein gutes Bild, was man immer hat, diese Hauptstadt, in der du anfängst, das Anfangsgebiet ist in der Mitte der Karte und die weiteren Binome sind dann drumherum.
Die Binome?
Das ist die binomische Formel, das ist immer eine...
Sorry, ich fand es nur gerade sehr lustig.
So, okay, ja, es waren nicht alle auf der weiterführenden Schule.
Es tut mir leid. Jetzt habe ich dich aus dem Konzept gebracht. Ne?
Gar nicht. Ich habe so eine lange Redepause eingeplant an der Stelle, genau.
Okay, okay.
Nein, was besonders cool ist, du kannst aus allen Ecken der Karte, kannst du tatsächlich aber sehen... faktisch, wo die Mitte der Karte ist, weil man sieht den Leuchtturm.
Ja, das finde ich auch total cool.
Das ist ziemlich cool.
Ja.
Und auch wenn es da neblig ist und dann schneidet dieser Lichtstrahl des Leuchtturms durch den Himmel, das ist schon sehr, sehr geil.
Ja, finde ich auch. Das ist schon sehr schön gemacht. Da haben die sich schon auf jeden Fall einige Gedanken gemacht, wie man das so stilistisch alles aufziehen kann. Um jetzt aber ein bisschen überzugleiten zur Geschichte und das zumindest noch kurz abzureißen. Ich sag mal so, die ist jetzt nicht unbedingt der Selling Point des Spiels. Nichtsdestotrotz,
das ist schon nett.
Genau, nichtsdestotrotz trägt die ganz gut dazu bei und führt einen ganz gut so durch die Welt. Es gibt nämlich einen Charakter, ich weiß nicht, ob der einfach nur der Collector heißt oder so.
Mhm. Ja, heißt er.
Heißt er? Ja, okay. Mhm. Der beauftragt einen nämlich damit, 4 unterschiedliche Relikte zu finden. Oder sind es 5? Ich glaube, es sind 4. Genau.
Also der wird zum ersten Mal auf dich aufmerksam, wenn du relativ am Anfang des Spiels bringst du dann ganz verwundert dem Fischmonger, also dem Fischhändler in der ersten Stadt, bringst du dann so eine ekelhafte Variante von irgendeinem Fisch, den du finden solltest. Und das finden natürlich alle interessant. Wo kommen diese Missgestalten her? Und dann wird eben dieser, macht es zumindest den Anschein, ohne zu viel zu verraten, guckt er da durchs Fenster und sieht eben, was du da gefangen hast und wird so auf dich aufmerksam.
Ja, genau. Guck mal, das hatte ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr so im Kopf alles. Ich hatte nur noch dieses Grobe im Kopf, dann wenn er dich dann wirklich beauftragt, eben diese Relikte zu finden, wodurch du dann quasi die unterschiedlichen, im Hauptspiel sind es halt die 4 Biome, anschiffen musst, sage ich mal, und jeweils in jedem eins dieser Relikte finden. Und dafür musst du meist so eine kurze Storyline durchlaufen in jedem Gebiet. Ja. Mhm. Und das ist auch eigentlich echt ganz schön gemacht. Er lotst sich dann halt so ein bisschen dadurch. Man ist schon ein bisschen frei, was man ansiedelt. Nichtsdestotrotz ist das erste, glaube ich, mehr oder weniger eigentlich vorgegeben, weil du da noch ein Item kriegst, was du halt fast überall sonst brauchst. Diese Dynamitstangen.
Ja, das ist auch eine Sache, ja, die ist so ein, ja, man kann sich dann einmal viel Dynamit kaufen und dann macht man das alles weg, aber das fand ich auch ein bisschen nervig tatsächlich. Ach Mist, jetzt habe ich hier wieder eine Grenze gefunden.
Warum fandest du das nervig?
Also nervig in dem Sinne nicht, dass man kann die Sachen auch oft umfahren, manchmal wiederum nicht. Ich habe halt einfach mir ein paar Dynamitstangen mitgenommen und dann habe ich irgendwo im Nichts wieder was entdeckt, wo ich die gebrauchen könnte, aber schon verbraucht gewesen.
Aber du kannst ja dann auch nachher Dynamitstangen einfach bei der bei diesem Hafen kaufen, bei dieser Frau, die ja in allen Gebieten ist.
Ja, das weiß ich.
Ah, okay. Ich dachte jetzt kurz, du bist immer zu dem Typ zurückgefahren.
Nein.
Okay.
Auch das ist übrigens auch eine sehr schöne, das erzählt teilweise Geschichten in der Geschichte. Das ist eine sehr schöne Geschichte, diese beiden Opis da, die sich irgendwie auseinandergelebt haben und dann wieder zueinander finden. Und dann gibt er dir im Endeffekt Dynamitstangen. Wenn du dich erinnerst, da gibt es diese Stadt, die ist...
Ja, klar, das weiß ich noch alles. Und da, das ist dann mehr so ein gebirgiges Gebiet, wo du dann auch durch so Schluchten fährst und so. Und da
ist auch häufiger mal links und rechts.
Ja, es ist halt auch noch so ein großes Seemonster unterwegs, was dich dann auch anfallen kann und eventuell dein Schiff beschädigen.
Mhm.
Genau. Und meist sind halt hinter diesen Dingen, die du dann wegsprengen kannst mit dem Dynamit, seltene Upgrade-Materialien versteckt, die du halt brauchst, um dein Schiff dann auf die nächste Upgrade-Stufe zu bringen. Es gibt dann so mehrere Tiers, nenne ich es mal, wo du dann quasi aufs nächste kommst, dann werden wieder 5 unterschiedliche Upgrades freigeschaltet oder so. Zum Beispiel Motoren-Upgrade, dass du Motorslot mehr kriegst oder insgesamt mehr Slots für dein Lager und so.
Mhm.
Und dafür brauchst du eben so seltenes Metall, glaube ich, ja.
Ich habe immer zuerst den Platz erweitert.
Ja, ich glaube, das macht jeder. Das andere ist auch irgendwie Quatsch, habe ich so das Gefühl.
Ja.
Genau, also das wäre dann das erste Biom, ist etwas gebirgiges Gebiet. Das zweite ist mehr so, wie würdest du es am ehesten beschreiben?
Ich weiß nicht, auf welches du hinaus willst.
Das mit dem Tentakelmonster in der Mitte.
Das ist so ein tropisches Archipelgo.
Ja, das trifft es eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Da ist auf jeden Fall viel Strand und Palmen. Und in der Mitte ist halt so ein riesig großes, offenes Ding, wo es ganz tief nach unten zu gehen scheint, wo ein Tentakelmonster einen dann angreift, wenn man sich da zu lange aufhält.
Das ist auch sehr cool gemacht.
Ja, ist auch sehr cool. Und das kann man dann teilweise betäuben, indem man, da ist so eine Forscherin in so einer Burg, die kann einem so ein Gerät bauen, was man da anschließen kann. Und dann kannst du das betäuben, dann kannst du auch die Fische in der Mitte fangen und so.
Und auch da wieder, Jan.
Ja.
Warum hält das nur 20 Ingame-Minuten? Dieser dumme Motor.
Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen doof, dass das so kurz hält, ja. gebe ich dir recht.
Weißt du, was ich meine? Da war auch schon wieder, okay, ich kann jetzt dieses Ding da ausschalten, das ist ja richtig cool. Und dann sagt die einem schon, ja, vielleicht musst du hier nur wieder mal hinfahren und das irgendwie wieder anmachen, wenn es ausgeht. Passiert dann, ist dann fast ein bisschen zu.
Gebe ich dir recht, ja, das stimmt schon. Aber da gibt es auch noch eine ganz schöne Quest, wo man so einen Hund finden kann, den kann man dann zu der Forscherin bringen, weil die dann immer so alleine ist. Fand ich auch ganz nett gemacht. Und da ist sowieso ganz cool, da hast du diese ganzen unterschiedlichen Quallen auch und so. Dieses Tentakelmonster leuchtet auch unter Wasser und
ja,
das
da leuchtet alles
mega genau. Cool.
Das ist ja auch noch, das wird ja dann auch noch storytechnisch begründet. Und sowieso, was auch mit der Story zusammenhängt, muss man sagen, diese ganzen Gebiete sind immer so ein bisschen bis auf die Hauptstadt in der Mitte ein bisschen runtergerockt. Ne? Bei diesem, ich weiß gar nicht, ob es das richtige Wort ist, Archipelgo, habe ich das gerade gelernt oder weiß ich nicht.
Das ist ja eigentlich sogar das englische Wort. Archipel ist eigentlich das deutsche.
Archipel, ja genau.
Ja. Archipelago, sagst du, glaube ich, auf
Englisch. Ah, okay.
Ja.
Siehst du, deswegen bin ich hier. Fragen aufzuwerfen.
Herzlich willkommen zum Linguistik-Podcast.
Ja, hatten wir schon mal, glaube ich.
Ja, ich glaube auch.
Da sieht man dann auch so ein verfallenes Urlaubsgebiet und sowas. Und bei dieser Stadt mit den Schluchten, da gibt es eine Stadt, die wurde quasi nochmal neu aufgebaut, weil die Vorgängerstadt ist irgendwie in, jetzt bin ich im Englischen wieder in Ruins, also die ist schon runtergekommen.
Genau, ja.
Und da gibt es immer, später weißt du denn, warum das Ganze so passiert ist, aber es gibt schon immer so Andeutungen und du siehst halt auch mit deinen eigenen Augen, hier war früher mal mehr los und das hier ist irgendwas kaputt gegangen. Genauso wie dieser Forscherin in der Forschungsstation. Die ist nämlich nur auf einer Ausweichforschungsstation, nicht auf der eigentlichen Forschungsstation.
Ja, das ist schon echt ganz schön gemacht. Das ist ganz schönes Worldbuilding.
Das
ist ja sowieso, natürlich ist das, wirkt diese Welt jetzt nicht hyperrealistisch oder so, oder wie eine Welt, die es wirklich geben könnte. Ne? Aber ich finde das... Bitte?
Vor allen Dingen, wenn man dann zu diesen Warcraft-Kapuzenträgern fährt.
Ja, genau. aber darauf wollte ich jetzt nicht hinaus. Ich finde eigentlich so, dass das A und O von Worldbuilding, ne, das finde ich ja immer so total toll, wenn so eine Welt, wenn du da reingeschmissen bist, und ich finde so eins der Paradebeispiele ist eigentlich immer so The Song of Ice and Fire gewesen. Finde ich, wo du einfach eine Geschichte hast, die darin stattfindet, aber in dieser Welt findet davor und danach noch so oder gleichzeitig so viel statt, dass es so viel hergibt an Historie und irgendwelchen Legenden, die erzählt werden.
Dass man da glatt nochmal eine Serie draus machen könnte, die vorher spielt.
Ja, natürlich, aber ich meine, es gibt ja auch immerhin Bücher, die vorher
spielen. Ja, ich weiß.
Darum soll es ja auch jetzt gar nicht gehen. Ne? Das,
nur mal
war, das war jetzt nicht. Ja, alles gut. Das war jetzt auch nicht mein Punkt. Nur, dass so Worldbuilding total wichtig ist,
auf jeden Fall.
Finde ich total schön, wenn die Welt halt so viel Fleisch hat und man merkt, da ist was. Jemand, der sich Gedanken gemacht hat, wie diese Welt funktioniert und was da stattfinden könnte und dass das Spaß macht, da zu navigieren. Nicht einfach nur eine platte Geschichte in einer oberflächlichen Welt ist, die gar nichts zu bieten hat.
Genau, es ist auch immer schön, das ist zwar hier bei Dredge nur im kleinen Rahmen sozusagen, aber wenn du jetzt an größere Spiele denkst, die auch gutes Worldbuilding haben, ist es auch immer schön, wenn du so Sachen siehst, die erstmal so hinnimmst, okay, das ist hier so oder so sieht das hier aus und dann irgendwann erfährst, warum das so ist. Ne?
Genau.
Und genauso ist es hier eben auch im kleineren Rahmen.
Ja.
Und das ist schon relativ gut gemacht.
Genau, das finde ich auch total toll. Das finde ich auch immer bei noch eventuell abgefahrenen Universen, finde ich das auch immer total schön, dass einfach Sachen passieren, die in dieser Welt total normal sind. Ist jetzt schon ein bisschen ein Exkurs. Aber auch bei Filmen oder so, dass da dann einfach Sachen passieren, wo du dir eigentlich als Zuschauer denkst, hä, was geht hier gerade ab, was machen die da? Es ist aber eigentlich normal in der Welt und nach einer gewissen Zeit verstehst du das auch einfach. Oder musst es auch einfach hinnehmen oder interpretieren. Und dann hast du aber manchmal so Leute, mit denen du sowas guckst, die dann immer fragen, ist ja voll unrealistisch oder so.
Ja, das machen. Aber weißt du auch genau das Gegenteil, was dann für die Leute gemacht wird, was jetzt wieder.
Ja, genau, da reden ja.
Jetzt pass auf, du kennst das wahrscheinlich, wenn du so, es machen meistens Serien, die irgendwie, so Mittelklasse-Serien machen das ganz oft, ne? Sind es irgendwelche Fantasy-Serien oder Sci-Fi-Serien und die etablieren dann irgendwas, um dir als Zuschauer zu zeigen, hey, das ist ganz normal bei uns in der Welt. Und wie machen die das? Indem sie das immer wieder ganz deutlich zeigen. Und die Charaktere sagen auch noch, oh, das ist aber sehr normal, dass wir hier sowas machen, weißt du? Weißt
ja,
du,
was ich meine? Das ist richtig billig. Oder das,
wenn dann so hau draufmäßig was etabliert werden soll, hier, das ist in unserer Welt und sowas. Und wo dann das komisch wirkt, allein dadurch, dass es so deutlich dann immer gezeigt wird. Kann ich Beispiele nennen? Ich weiß es nicht.
Ja, also ich kann bei Videospielen ganz klares Beispiel, denn jedes zweite JRPG, wo der Charakter sein Gedächtnis verloren hat, nur mit dem Grund, dass du dann alles nochmal erklären kannst.
Ja,
das ist
genau
einfach
das
Ding. Ja.
Oder im Grunde genommen, jetzt mal ganz einfach, aber es ist auch lustig, in der Pokémon-Welt. In der Pokémon-Welt sollten ja Pokémon normal sein. Ja. Trotzdem ist das heißeste Thema in jeder Stadt und jedem NPC, den du ansprichst, ist das heißeste Thema Pokémon.
Ja, das ist so, wie wenn du hier irgendwen ansprichst und er erzählt dir was vom Döner oder so.
Ja, oder so, oder so. Da oben die Tauben, die fliegen, weil die haben Aufwinde und sowas und die Flügelspanne.
So, ja.
Aber du weißt, was ich meine, ne?
Ich verstehe vollkommen, was du meinst, ja.
Jetzt auch bei, ich will keine Namen nennen, aber weil ich ja nie schlecht über irgendwas rede, aber bei aktuelleren Serien ist es oft so, dass die Serienmacher versuchen, in einer Welt zu zeigen, dass die Welt brutal ist, indem sie halt ganz oft unnötig brutal dann sind in ganz normalen Szenen, weißt du?
Ja.
Um dann eben jedes Mal zu zeigen, hier, das ist ja eine harte Welt und das zeigen wir auch.
Ja, genau. Das ist halt auch einfach richtig schlechtes Storytelling und so. Das ist so, wie wenn du, ja, keine Ahnung, mir fällt jetzt auch noch sowas wie Beyond Two Souls ein oder so, wo versucht wird, einfach Mitgefühl für einen Charakter zu erzeugen, indem du dann einfach nur zeigst, wie dem was vermeintlich richtiges Schlimmes passiert, wie so eine Vergewaltigung angedeutet wird oder so, was einfach so richtig billig ist. Du nimmst dir einfach das Schlimmste raus, was dem Charakter möglicherweise passieren kann, und machst es dann einfach, nur um Mitgefühl zu erzeugen, weil du keinen vernünftigen Charakter schreiben kannst. So. Das finde ich halt immer, das so, finde ich so richtig billig, einfach nur. Einfach nur dann an den moralischen Kompass des Spielers oder des Zuschauers zu appellieren, dass das ja schon irgendwie Mitleid oder Mitgefühl erzeugen soll. Ja,
ja, genau. So wie in Silent Hill The Short Message, wo dem Hauptcharakter alles passiert in der Kindheit.
Ja, genau, da hört nochmal auf jeden Fall unsere Folge dazu, die ist nämlich sehr gut geworden. Das
ist eine sehr gute Folge.
Hendrik, du hast wie immer brilliert. So, genug Eigenlob. Wir
das hat mir noch nie einer gesagt.
Ja. Wir wollen noch ein bisschen über Dredge reden, es gibt nämlich noch zwei beziehungsweise drei Biome. Das eine ist dann noch eine Vulkaninsel, wo dann eher so...
Entschuldigung, ich glaube, das Wort ist Vulkan.
Vulkan, ist das nicht irgendeine Engine oder so? Ich weiß nicht.
Nee, das ist der Heimatplanet von Spock.
Ja, das
stimmt, ist aber auch, ja. Es ist aber auch eine Engine. Nee, das kann ich jetzt nicht fragen, weil neulich, wir haben ein Spiel zusammen gespielt und da habt irgendwie das Spiel gefragt im Steam-Launcher, ob ich das in der Vulkan-Engine starten will oder irgendwie in der Vulkan.
Ach so.
Und ich habe immer Nein gedrückt, weil ich nicht wusste, was los ist.
Ja, so ähnlich ging mir das aber auch. Wir können doch sagen, welches Spiel, es spielt doch keine Rolle. Aber es ist auch nicht so wichtig, also von daher. Ja, auf jeden Fall gibt es noch diese Vulkaninsel. Ich will eigentlich auch nicht mehr zu sehr ins Detail gehen, weil es spielt eigentlich auch nicht so eine große Rolle. Und dann gibt es noch einen Mangrovensumpf, wo man dann halt immer auch ein bisschen unterschiedliche Sachen machen kann. Ich fand jetzt tatsächlich das zweite Gebiet schon mit am eindrucksvollsten, was so die Optik und so angeht. Den Mangrovensumpf fand ich tatsächlich auch ganz cool, so von dem Aufbau der Story, dass du dann diese Monster da baiten immer, musst und besiegen. Das fand ich
da
ganz
cool.
Da
war immer alles orange, ne?
Genau, ja.
Ja, genau. Ja, das fand ich tatsächlich am fast uninteressantesten.
Okay. Ich fand das Lava-Gebiet tatsächlich ein bisschen nervig, weil ich diese Fische, die einen sich dann so an einen ranheften, so ein bisschen nervig
nee,
fand.
Nee, das meine ich auch. Sorry, da habe ich das gerade verwechselt. Das war da ja auch immer rot irgendwie, ne? Wegen der auch des
Vulkan
geschuldet.
Ja.
Ja, da waren diese dummen Piranhas, ne?
Ja.
Und diese Kapuzen-Warcraft-Leute.
Nee, die gibt's in jedem Gebiet, da gibt's mehrere von.
Ja, aber die sind da beheimatet, die haben da Statuen und so.
Ach so, ja, stimmt, da musst du ja diese Flammen hinbringen dann.
Ja, genau.
Hast du recht, ja. Genau, und dann gibt es eben noch diesen Mangrovensumpf, wo du so einen alten Soldaten, ist es, glaube ich, findest, der da abgestürzt ist mit seiner Crew. Von dem kriegst du dann auch das erste Mal Bait, womit du dann tatsächlich auch Fische anlocken kannst. Was auch ganz cool ist. Und wir hatten ja kurz am Anfang erzählt, dass es auch diese magischen Fähigkeiten gibt, die dann freigeschaltet werden, wenn man eben die Relikte abgibt. Mhm. Da gibt es einmal diesen Tourbus, es gibt nachher noch einen Teleport, der dich zurückteleportiert.
Ganz kurz ein Tourbus?
Ein Tourbus, ja, das wäre auch cool. Aber ein Turbo.
Ach so, ja, den Turbo. Das Porten gibt es da auch, ne?
Genau, dass sich wieder zurück zum Anfang portet, ja.
Der alte Marine, ich weiß gar nicht übrigens, das spielt doch irgendwie Anfang der 20er oder nicht? Also nicht unserer 20er, sondern 100 Jahre vorher.
Oh ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es würde Sinn ergeben, weil das irgendwie dann auch so in die Lovecraft-Zeit mit reinfällt. Ja, ja.
Also ist auf jeden Fall noch nicht der Zweite Weltkrieg, den man da, wo die Flieger daherkommen.
Das stimmt, ja.
Und der gibt dann auch diese Nebenquest, dass man seine Kameraden sind da irgendwie verschwunden auf der Insel, als sie abgestürzt sind, dass man deren Dogtags, also deren Schlüsselanhängerbänder, da aufhängen muss an den verschiedenen Stellen, die dafür vorgesehen sind, um irgendwie an die zu gedenken oder was weiß ich.
Ne, du musst ihm die, glaube ich, nur bringen. Die kannst du bei den anderen Flugzeugen finden und dann gibt er dir was dafür.
Ja, ich habe die verkauft.
Ach so, das geht?
Ja, ich habe die vorher schon gefunden.
Ach so, okay.
Das fand ich dann so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich weiß auch bis jetzt nicht, ob ich die wieder kaufen kann.
Ja, man kriegt auch, glaube ich, nur dann ein bisschen Wertsachen und so dafür. Deswegen ist das, glaube ich, einfach so.
Okay.
Spielt keine große Rolle, ist auch keine Quest, die man abschließen kann. Weil für die Platin-Trophäe musst du, glaube ich, alle Quests zumindest gemacht haben. Und da in dem Logbuch hatte ich alle und da bin ich mir nicht sicher, ob ich das gemacht habe. Es gab auf jeden Fall keine dedizierte Quest dafür. Kann ich sagen. Ja. Genau. Und dann vielleicht zu guter Letzt noch die Erweiterung Pale Reach. Das ist dann so eine Insel, die quasi oder so eine Inselgruppe, die aus dem Nichts auftaucht, die komplett mit Eis überzogen ist. Da gibt es dann auch nochmal eine kleine Storyline und was ganz cool ist, man kann tatsächlich dann einen Eisbrecher freischalten, auch für sein Schiffchen und dann auch so durch so Eisblöcke durchfahren. Das ist ziemlich cool. Mhm. Ja. Und da gibt es dann nochmal ein bisschen besseres Equipment. Es gibt dann nochmal zwei unterschiedliche Arten von Fisch, will ich es jetzt nicht nennen, aber die man dann fangen kann in unterschiedlichen Aufenthaltsorten. Es gibt dann noch Eis und glaube ich noch ein anderes. Wofür du dann noch spezielle Angeln und Netze und so brauchst. Aber viel mehr gibt es dazu eigentlich auch wirklich nicht zu sagen. Es ist einfach noch eine nette Dreingabe, wenn einem das Spiel viel Spaß gemacht hat und man es noch weiterspielen möchte. Aber es ist jetzt auch wirklich nichts Bahnbrechendes jetzt an Erweiterung oder so. Ich würde es nicht desto trotz empfehlen. Es lohnt sich auf jeden Fall, kostet glaube ich 5 € und da kriegst du noch, weiß ich nicht, so deine 3 bis 4 Stunden Spiel raus vielleicht ungefähr. Und das finde ich auf jeden Fall gerechtfertigt dann. Ja, es ist ja jetzt auch kein teures Spiel. Ich glaube, 20 € kostet es.
Ist aber auch mal wieder tatsächlich schon im Angebot.
Genau, das stimmt. Ich habe jetzt so, als ich alles gemacht habe, so irgendwie zwischen 15 und 20 Stunden was gebraucht, glaube ich.
Länger als man denkt, ne?
Länger als man denkt, aber vielleicht dann doch ein bisschen weniger als erwartet.
Echt?
Ja, ich habe mir vorher gar keine Gedanken drüber gemacht, muss ich gestehen.
Okay, ich habe das kürzer mir vorgestellt.
Ich hatte dann nachher auf den Tacho geguckt und habe gedacht, oh, das ist ja doch jetzt gar nicht so viel gewesen eigentlich. Ich hatte das Gefühl, ich hatte es länger gespielt, aber weiß ich auch nicht. Aber zugegebenermaßen, um es einfach nur durchzuspielen, kann man es auch wesentlich schneller machen.
Ja, genau.
Man muss dann halt noch die ganzen Fische gesammelt und so. Und ich hatte großen Spaß mit dem Spiel und mir bleibt das in sehr wohliger Erinnerung. Das war auf jeden Fall ein schönes Ding. Und wer so auf so entspanntere Spiele steht, sollte sich das auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Oder eben auch diese Lovecraft'sche Atmosphäre, nenne ich sie mal, ganz gerne mag, kann da auf jeden Fall mal reingucken. Würde ich sagen. Es ist auf jeden Fall von uns, glaube ich, eine Empfehlung, auch wenn natürlich ein paar Sachen vielleicht ein bisschen anders hätten gelöst werden können oder vielleicht, wenn es mal einen zweiten Teil geben sollte, vielleicht überarbeitet werden könnten oder ausgebaut werden könnten, wer weiß.
Genau, ich wollte nämlich noch sagen, Jan, ich weiß nicht, die Games-Branche ist an einem schweren Punkt zur Zeitpunkt der Aufnahme.
Warum?
Ja, allgemein.
Okay.
Also es wurden, also gestern, also wenn du es wissen willst, gestern wurden ganz viele Studios erst geschlossen und
ja, ich weiß, dass ja bei
die ganze Branche ist so ein bisschen wild und deswegen liegt vieles in den Händen von Indie-Entwicklern und ich möchte hier eine Nachricht an euch rausgeben, liebe Nadja, lieber Joel, lieber Alex und
wir können, glaube ich, nachgucken. Die stehen alle auf der Internetseite, glaube ich. Wie die
ja, da habe ich es gerade abgelesen.
Ach das so. Sind tatsächlich
vier, okay. Die vier sehr Namen gut gewesen. Wenn ihr einen zweiten Teil macht, was ich hoffe, nicht nur, dass das Schiff dann so ein bisschen besser seitwärts einparken kann, sondern die Karte. Also ich habe erst ganz spät erstens gemerkt, dass die Karte übliche Buchstaben und also übliche Koordinationen hat. Das hätte mir doch sehr geholfen. Und ich finde, da hätte so ein bisschen was noch eingetragen werden können.
Das kannst du doch. Du kannst doch Symbole setzen und so.
Ja, die dummen Symbole. Ich will, dass da automatisch ein Hafen eingetragen wird. Hier ist der Researcher.
Ach so, okay. Ja, das kann ich verstehen.
Ich bin sehr verwöhnt von, also aktuelle größere Spiele machen das. Die tragen dann irgendwas auf der Karte ein, damit du halt einen Anhaltspunkt hast. Und so ist es ja. Du kannst dann Zelda-mäßig deine komischen Symbole setzen. Auf diese Sachen habe ich meistens keine Lust. Ich möchte
echt das jetzt? Oh, ich mag sowas total gerne, weil das so ein gewisses
dann Gefühl empfehle ich dir
Individualisierung bietet.
Dann empfehle ich dir Zelda auf dem 3DS nochmal oder Spirit Tracks. Da kannst du selber unten was auf die Karte
schreiben. Nee, das macht mir ja nicht so viel Spaß. Spirit Tracks, das habe ich irgendwann mal angefangen, glaube ich. Da, die sind mir ein bisschen zu
Es war entweder Spirit Tracks oder Phantom Hourglass, wo das ging mit der Karte schreiben.
Ja, die haben mir beide nicht so viel Spaß gemacht, muss ich leider sagen.
Die waren ja auch komisch durch die Steuerung. Also da musstest du ja
mit dem Stick steuern. Ist aber auch schon sehr lange her. Ja, nee, aber ich meine eigentlich allgemein sowas. Ich mag sowas einfach gerne in Spielen, als wenn einem alles so die ganze Zeit vorgekaut wird und man so ein bisschen selber Sachen setzen kann. Gerade in Spielen, wo man so Metroidvania-Aspekte hat, nenne ich es mal, dass du unterschiedliche Sachen bekommst und vielleicht später zurückkommen kannst oder auflevelst und dann Monster bekämpfen kannst, die du am Anfang noch nicht besiegen konntest. Dann kannst du dir Markierungen setzen, da war das und das und dann kannst du nochmal zurückkommen. Ja,
grundsätzlich,
das mag ich eigentlich ganz gerne.
Grundsätzlich habe ich da auch nichts gegen, wenn du dir hier doch, okay, hier ist eine Schatzkiste oder sowas, das kann ich verstehen.
Ja.
Aber so grundlegende Sachen wie da ist ein Hafen oder da ist ein Shop.
Ja, das verstehe ich. Ich glaube aber, die sind schon mit so einem kleinen Punkt immer eingezeichnet, aber da steht nicht genau, was es ist, glaube ich. Aber ich finde, das hat man relativ leicht auswendig gelernt.
Ja, bei meinem Gehirn nicht.
Okay.
Ich bin da so rumgefahren, hab den Fischhändler gesucht und dann war ich im Vulkan drin und alles. Alles hat geleuchtet.
Okay, krass. Ja, ich bin da, glaube ich, dann einfach ein bisschen anders. Ich habe das so schnell adaptiert, denn ich könnte dir die Welt jetzt noch komplett so aufmalen, glaube ich, aus dem Kopf, einfach frei. Das funktioniert bei mir dann ein bisschen anders.
Das hat man auch eben gemerkt im Vorgespräch, als du irgendwo gesehen hattest, dass einen so ein Monster angreift, wenn man außerhalb der Karte fährt. Das ist dir nie passiert, mir schon.
Ja, ich bin sogar so weit rausgefahren, um diese blöden Sonnenfische zu fangen.
Achso, nee, ich wollte nur nach Hause fahren in einen sicheren Hafen und bin dann irgendwie nach Alaska gekommen.
Ja, schade, schade, schade. Ja, aber wie gesagt, ich würde das Spiel auf jeden Fall jederzeit weiterempfehlen. Mir hat es großen Spaß gemacht und ich hatte so immer in der Berichterstattung hatte ich ja auch schon angedeutet, dass es mit Dave the Diver besprochen wurde und Dave the Diver immer besser abgeschnitten hat. Und mich würde echt nochmal interessieren, wenn ich das dann auch weitergespielt habe, ob das wirklich so ist. Weil jetzt die ersten 2 Stunden, sage ich mal, hat mir Dave the Diver nicht so gut gefallen wie Dredge. Aber ich bin mal gespannt, wie sich das dann später noch zeigt. Ist auf jeden Fall
the Diver.
Auch ein interessantes Konzept, aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein moderneres Spiel. Du hast da ein Smartphone und so, die Leute labern viel lustige Sachen und viele Sachen sind so Anspielungen an andere popkulturelle Sachen.
Ah, okay.
Da muss ich immer sagen, viel von diesem Kram habe ich so ein bisschen über mittlerweile. Weil das tritt jetzt wieder so ein anderes Thema los, über das ich eigentlich gar nicht so sehr reden will. Ich habe oft das Gefühl, viele Medien werden so identitätslos dadurch. Weil immer nur noch Zitate über Zitate ist und es ist halt nicht jeder Quentin Tarantino, der das dann richtig geil kulminiert in irgendwas anderes Eigenes, sondern ganz viel ist dann einfach nur, haha, wir haben einen Charakter, der sieht aus wie Ash Ketchum oder so, der macht einen Pokémon-Witz oder sowas in der Richtung, weißt du, was ich meine?
Ja, und das klang jetzt gerade wie so eine Storyline aus dem Yakuza-Spiel, das mich ein bisschen angegriffen hat, aber
Ja, aber bei Yakuza musst du halt auch sagen, ist viel drumherum, ne? Und die Hauptstory und so ist da ja trotzdem alles sehr viel Individuelles und Eigenes, wenn du mal eine Nebenquest oder so sowas hast. Aber wenn die ganze Zeit nur sowas ist, dann finde
Also
ich das immer ein bisschen.
ich möchte nur aus, den kennst du vielleicht auch noch, aus den 80er-Spiel Yakuza Zero, möchte ich den Popstar Miracle Johnson
Den gibt es bei
zitieren.
Yakuza Zero. Ich kann mich da nicht mehr
Klar,
erinnern.
Miracle Johnson macht Hihi.
Okay. Ja, dann erinnere ich mich. Ja, alles
Da drehst
klar.
du doch das Thriller-Video nach, in dem du dann mit diesen Zombies da über die Straße läufst.
Ja, du hast recht. Yakuza Zero. Ja, das war schön. Erinnere ich mich auch
Sorry,
gerne
jetzt musst du noch
dran.
einmal Erwähnung finden hier.
Ja, genau. Es darf keine Folge vergehen
Ich
ohne.
habe auch mein Häkchen jetzt gesetzt hinter der Yakuza-Anekdote.
Sehr gut, sehr gut. Hast du so eine Liste oder hast du so ein Bingo, das du abhakst mit so
Ja,
Sachen?
ich habe aber bislang nur ein Ingo.
Alles klar, hier mit diesen Worten würde ich sagen, Mold euch Dredge ist auf jeden Fall einen kleinen Zock wert, würde ich sagen.
Einen kleinen Zwischendurchzock. Der mutierte Lachs gibt 2 Daumen nach oben.
Ja, und die mutierte Forelle gibt einen lauen Daumen hoch.
Ich möchte noch einmal bremsen.
Für
Ja,
wen?
für dich.
Ja.
Denn möchtest du vielleicht noch ein, zwei Sachen, weil du da bist da mehr im Thema, Verbindung zu Lovecraft was erzählen?
Weiß ich gar nicht,
Weil
ob.
es zu sehr Spoiler-Territorium ist?
Jein, also es spielt halt schon viel mit diesem. Ja, also es ist schwierig
Eldritch
zu.
Horror.
Ist genau das auf jeden Fall. Viel mit diesem Unbegreiflichen und dass man nicht weiß, was nachts draußen ist und Fische und Fischmenschen und so spielt ja auf jeden Fall auch eine Rolle
Der Wahnsinn.
bei Lovecraft. Und der Wahnsinn auch des Hauptcharakters, den man spielt, spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass es Bezug auf ein spezielles Werk von Lovecraft nimmt. Zumindest würde mir das jetzt nicht einfallen.
Ah, das eine Ende.
Ja, eventuell schon ein bisschen. Aber nichtdestotrotz wüsste ich es jetzt nicht hundertprozentig aus dem Kopf. Also ich könnte es nicht sagen. Oder weißt du es?
Ohne zu spoilern, nicht.
Ja, dann lass uns doch noch kurz über das Ende reden.
Aber
Das
es
ist
gibt
doch
nämlich
ganz
zwei
normal.
Enden. Es ist jetzt schon
Ja.
Spoilerzeit.
Boilerzeit.
Mein VW Golf GTI 2.
Ach, den Witz wollte ich gerade
Ja, vor allem
machen.
haben wir den schon letztes, wir haben den schon letztes
Ja,
Mal
wir machen den
gemacht.
jedes Mal einfach. Es ist
Ich
egal.
weiß noch nicht, ob es dieses Auto gibt, VW Golf GTI 2. Stimmt.
Das weiß ich auch nicht, ja.
Ich sag, ich höre lieber auf.
Ja, ich fange lieber mit dem Ende an.
Ich nehme lieber noch einen Schluck Eistee. Auf jeden Fall.
Widerlich.
Denn je nachdem, wie man sich relativ weit zum Schluss des Spiels entscheidet, was man mit den Artefakten beim Kollektor macht, kann man zwei Enden freischalten. Das wird so unter den Spielern wird es gutes und schlechtes Ende genannt, das kann man aber so ein bisschen selber interpretieren. Weil das ist schon sehr abgefahren. In dem schlechten Ende, was quasi das Default-Ende ist, deswegen habe ich das eben nochmal angesprochen, da schmeißt du dann diese Relikte ins Wasser und
Vor allem auch das Buch, das der Kollektor
das
immer in der
Buch,
Hand
warst
hält.
du schon, ja, hast du aber verstanden, was der Kollektor ist?
Ja, natürlich, das siehst du ja beim zweiten Ende, beim in Anführungszeichen guten Ende dann auch.
Genau, weil man ist nämlich irgendwie selber der Kollektor, man shattert dann das Spiegelbild kaputt, auch wenn man den dann dort gegenübertritt. Und es stellt sich ja auch raus, dass du selber der alte Fischermensch warst, ne?
Ja, genau. Hast du
Du
eigentlich den
kannst nämlich,
alten Bürgermeister getroffen?
das wollte ich gerade ansprechen, der alte Bürgermeister auf der Insel, das ist der einzige Charakter, der dich wiedererkennt.
Ja.
Und wenn man genau guckt, dann sieht man auch schon ganz am Anfang des Spiels, in der ersten Sequenz, wo du mit dem Boot dahin fährst, siehst du, wie er schon das Buch im Schiff hat.
Ah, cool. Ja.
Ne? Und auch ich hatte erzählt, dass das erste Mal der Kollektor auf dich zukommt, wenn du beim Fischhändler bist, da scheint er durchs Fenster zu gucken. Das kann man so interpretieren, dass er quasi da auch nur seine Spiegelung gesehen hat.
Ja, da wirst du wahrscheinlich recht haben. Ja, aber
Genau.
das erfährt man denn ja alles nur bei dem guten Ende. Bei dem schlechten Ende hat man das ja nicht.
Genau. Da bei dem schlechten Ende oder dem normalen Ende würde man fast sagen, dann machst du eben sag mal schnell das Wort dafür, wenn man was macht und dann passiert irgendwas.
In Gang setzen, Ritual?
Ritual ist das Wort, ja, was ich gesucht habe. Da machst du so ein Ritual am Ende und dann kommt eine Frau, nämlich deine Frau, wird wieder erweckt aus dem Wasser und daher, da habe ich die Brücke geschlagen, um dich nochmal auf Cthulhu anzusprechen. Da kommt nämlich ja der Cthulhu-Kopf Neon Genesis Evangelion aus dem Wasser raus.
Ja, also die Evangelion-Referenz habe ich da jetzt nicht unbedingt gesehen,
nein,
nur weil also da so ein Kopf rauskommt. Aber
ich hatte das gerade so noch im Kopf gehabt, aber es kommt ja der halbe Kopf erst raus und dann sieht man ja halt aber schon sehr deutlich, dass es der Wabbelbart ist von Cthulhu, der da rauskommt.
Ja, ich fand jetzt aber nicht, dass es hundertprozentig so der Cthulhu sein soll, sondern
Das könnte auch Davy Jones.
Nein, ich habe es einfach so als, ja, weiß ich nicht, irgendein Eldritch-Horrorwesen oder so interpretiert, jetzt nicht, dass es konkret darauf Bezug nimmt, weißt du?
Okay, ich hatte es nämlich schon so gelesen.
Okay, ja,
also jetzt
spielt ja auch im Endeffekt keine Rolle, weiß ich nicht. Also,
mit gelesen meine ich jetzt nicht, dass ich das irgendwo gelesen hätte, sondern...
Also es wird ja aber auch nirgendwo explizit gesagt oder so, ne? Im Endeffekt kann es ja auch einfach nur ein anderes Monster sein.
Ja klar, aber es ist für mich schon sehr so eine Zeichnung von Cthulhu zumindest.
Ja, die Verbindung ist natürlich da auf jeden Fall. Nur,
und man sieht ja auch in den Credits von dem Ende, dass dann ja auch die Städte zerstört werden und so.
Ja, das stimmt, ja.
Ne, dann brennt da die Marrows und so weiter. Deswegen habe ich das so für mich gesehen. Im anderen Ende wiederum, was als gutes Ende gilt, da kommt nämlich der große, wie ist es dann nämlich an, hilf mir mal auf die Sprünge.
Ja, da kommt der große Reveal. Ich glaube, man erfährt das dann irgendwie über die Leuchtturmwärterin, glaube ich. Ich glaube, mit der muss man reden und dann gehst du zurück zum Collector und dann kannst du irgendwas anderes sagen und dann checkt er, dass er das Silber ist. Und
dann schmeißt er das Buch dementsprechend weg.
Genau, ne? Du musst dann trotzdem zu der Stelle fahren, schmeißt das Buch dann ins Wasser, aber dann wird dein Schiff, Inkel, also mit dir zusammen von einem riesigen Seemonster gefressen und dann ist einfach vorbei. Das war's. Ja. Und alle anderen überleben.
Ja. Genau, da habe ich dann mir tatsächlich eine Interpretation mal so angeguckt. Das soll sich da um den sogenannten Leviathan handeln, der dann dich da verschlingt und dann wird alles gut. Und wenn man diese ganzen, ich weiß nicht, ob du diese ganzen Flaschenpostinger gelesen hast, ich habe mir das auch nur im Nachhinein angeschaut, da wird dann erklärt, dass das eben, dass du der Fischermann warst mit der Fischersfrau.
Ja.
Also Fisherman's Friend. Und,
oh Gott.
Und dass du eben dieses Buch da entdeckt hast in der Schatulle und dann eben aber erst alles scheiße geworden ist da in der Welt. Ne? Ja. Und dann dadurch, dass du das dann halt rückgängig sozusagen gemacht hast, bist du wieder mit deiner Frau, zwar im Tode vereint, aber der Welt geht's wieder gut. Deswegen gilt das als das gute Ende.
Ja, genau. Ist auch schlüssig, denke ich. Also würde ich jetzt so sagen. Hätte ich jetzt auch einfach so interpretiert von vornherein. Aber dieses Monster, was einen da verschlingt, ist auch dann das Monster, was kommt, wenn man zu weit rausschwimmt. Weißt du das?
Es wird beides Leviathan genannt, obwohl sah in meinen Augen so aus, als wäre das nochmal größer am Ende vom Spiel.
Okay.
Keine Ahnung.
Ja, kann vielleicht auch nur so ausgesehen haben, wer weiß. Aber, ja.
Was übrigens auch auf so Lovecraft-Sachen zurückgehen soll wohl.
Okay, ja. Kann ich mir vorstellen. Im Endeffekt geht ja alles irgendwie darauf zurück. Was so die ganze Lore des Spiels und so ausmacht. Nur ich habe es halt eher als Inspiration gesehen, als jetzt als konkrete Darstellung
also quasi
dieses Mythos.
Also quasi weißt als du? Genre sozusagen.
Genau, quasi als Genre. Mhm. Ja, exakt. Ja. Jetzt nicht.
Aber das ist ja das Schöne bei Videospielen und bei vielen Medien, dass man da noch ein bisschen Interpretationsspielraum hat.
Genau. Bei diesem Spiel ist das ist der nicht so groß, würde ich sagen, aber...
Doch, ich glaube, man ist auch der Bürgermeister und der Fischverkäufer.
Nichtsdestotrotz fand ich das schön, am Ende dieses alternative Ende noch zu haben. Mich hat es tatsächlich auch ein bisschen überrascht, muss ich gestehen, weil ich habe das bis dahin auf jeden Fall nicht gecheckt. Ich habe die Flaschenpost auch immer nur so beiläufig gelesen irgendwie.
Ja, das ist auch viel wert. Das ist auch dann wirklich diese Flaschenpost einmal zu lesen, ist auch dann wieder wirklich die extra Mile, ne? Also
ja, ich hab's schon gelesen, aber ich hab's nicht so, ja, ich hab's einfach nicht so aufgenommen, weil ich das Spiel auch meist erst relativ spät abends gespielt habe. Und ich glaube, ich war dann auch schon immer so ein bisschen eher in der Stimmung, ja, ich will hier einfach noch ein bisschen rumdödeln und mich entspannen.
Hä, so. Der Bürgermeister hat doch aber eindeutig gesagt, man darf Dredge abends nicht spielen.
Die Fische darfst du nach Mitternacht auch nicht füttern.
Wann ist nach Mitternacht? Das ist das alte
Dingesproblem.
Gremlins.
Ja, den Witz mache ich ständig hier.
Niemand, wo auch dich alle mit leeren Augen angucken.
Dann. Es ist eigentlich immer nach Mitternacht, deswegen.
Ja. Noch im Spiel ist vor dem Spiel.
Oh Gott, ja. Alles klar.
Das ist Fußball-Hendrik. Nein, das ist ja nicht. Das ist auch ein Podcast-Thema bei uns. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
Könnte man auch als Untertitel machen, ja.
Weil es geht immer weiter. Wenn uns der Hersteller von diesem leckeren Getränk nicht bald Geld gibt, dass wir schweigen, dann kann er uns
wirklich
nicht stoppen.
Wirklich, beleidigen wir seinen Eistee in jeder Folge jetzt.
Bäh!
Mit diesen Worten, holt euch Dredge und haut rein. Wir hören uns und sprechen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ihr Landratten.